Willkommen zum ältesten Laber-Podcast diesseits der Baikal-Amur-Magistrale, dem Realitätsabgleich mit Tobi Bayer.
Der bitte was?
Baikal-Amur-Magistrale.
So. Und Holger Klein.
Ich glaube, es gibt gar kein diesseits der Baikal-Amur-Magistrale, wenn man nicht nördlich oder südlich von dem Ding ist, aber egal. Ich finde, das klingt immer ganz spektakulär.
Ja. Besser als Ortsche Wolke, das sagst du zu oft.
Ortsche Wolke sage ich sehr gerne.
Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe mir eben noch ein Guinness aufgemacht. Mhm. Und zwar ein Guinness 0,0, das ich sehr empfehlen kann. Ein alkoholfreies Bier, das wirklich schmeckt wie Guinness. Allerdings ist das sehr, also es ist halt genauso sahnig im Mund wie ein Guinness. Und deswegen werde ich wahrscheinlich viel schmatzen und rülpsen in dieser Sendung.
Na gut.
Viel Spaß.
Ja. Ist doch schön. Ich schneide es auch diesmal nicht raus.
Schön.
Hm? Jetzt, alkoholfreies jetzt Guinness, tolle Sache. Kalorien ohne Ende, aber knallt noch nicht mal, ne? So irgendwie auch.
Ja, aber dafür ist es wie eine Süßigkeit so. Das ist irgendwie echt smooth.
Smooth. Ein Smoothie. Ich habe die neuesten Neuigkeiten sind, ich habe am Samstag meinen Bus kaputt gefahren. Und nicht nur das. Ich bin Samstag nach Hamburg gefahren und fahre hier so auf die Stadtautobahn oder irgendwie Stau. Und es war ganz leicht, also ging auf der Stadtautobahn hier in Berlin ganz leicht bergauf. Mhm. Und alles steht und so. Und ich so, Ladekabel im Handschuhfach such und gehe dabei mit dem Fuß von der Bremse, ohne das zu merken, und denke noch, mein Gott, Leute, es ist Stau, jetzt hört doch mal mit dieser dämlichen Huperei auf. Bam! Roll ich rückwärts auf meinen Hintermann.
Ah.
Ja? Was jetzt eigentlich kein Problem wäre, wäre das nicht irgendwie so ein Volvo-SUV gewesen mit den üblichen Plastikzeugs, was die da alles um diese Autos drum rumbauen. Und bei mir ist, glaube ich, einfach so eine kunststoffummantelte Stahlstrebe hinten dran. Das heißt, ich bin da irgendwie mit Schrittgeschwindigkeit hinten drauf gerollt, das macht Tunk und habe dem vorne die Front so eingedrückt.
Mhm.
Ja, das war dann so. Also dann wartet es natürlich anderthalb Stunden, bis die Polizei kommt und so. Nicht auf der Autobahn übrigens. Ich habe dann direkt gedacht so, ey komm, ich bin schuld, lass uns hier abhauen. Ich will hier nicht auf der Autobahn rumstehen.
Ja.
Dann haben wir die Polizei gerufen, der sagt auch, können Sie irgendwie von der Autobahn runter? Ich möchte Sie nicht auf der Autobahn rumstehen haben.
Ja.
Dann sind wir halt runtergefahren, haben dann noch anderthalb Stunden auf die Polizei gewartet und alles geregelt. Dann fahre ich so weiter nach Hamburg, komme dann, also es war um 12.45 Uhr ungefähr.
Mittags.
Bin dann so gegen 17.45 Uhr will ich in Hamburg auf den Parkplatz, auf den ich fahren wollte. Und das ist so eine Hofeinfahrt. Ne?
Mhm.
Wo ein Freund von mir wohnt, wo ich eingeladen war. So eine Hofeinfahrt, die ist sehr, sehr schmal. Die ist vielleicht, die ist keinen halben Meter breiter als mein Auto. Also wirklich sehr schmal.
Also auf jeder Seite nur.
Auf jeder Seite sehr, sehr geringen Abstand, genau. Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt.
Inklusive Spiegel aber, also.
Müsste ich jetzt nochmal gucken. Also
macht ja schon einen Unterschied dann.
Das ist richtig. Nee, aber ich denke mal inklusive Spiegel. Also da sind rechts, links vielleicht nur so 20 Zentimeter oder sowas. Und das Schlimme ist, also ich komme von der Phase auf der Straße und muss dann rechts abbiegen in diese Toreinfahrt. Was ich auch schon häufiger gemacht habe, ist jetzt nicht so, dass ich die irgendwie nicht kennen würde oder sowas. Und habe ein 2 Grad des Winkels, den ich da brauche, habe ich irgendwie verpasst, verpeilt oder sonst irgendwie was. Und am Beginn dieser Einfahrt sozusagen ist rechter Hand ein kleines Mäuerchen.
Mhm.
Das kann man auch sehen vom Auto aus. Aber das Mäuerchen endet nicht einfach so, sondern das endet in 2 Stufen.
Mhm.
Und die beiden unteren Stufen siehst du vom Auto aus nicht.
Mhm.
So, und ich so langsam da reingetuckert, so wirklich so Schrittgeschwindigkeit oder irgendwie sowas auch wieder. Langsam da reingetuckert und auf einmal so, bonk!
Oh.
Und ich denke, shit, setz ein Stück zurück, korrigiere und fahre rein und denke so, ja, werde ich mir wahrscheinlich einen Radkasten angestoßen haben oder sowas.
Mhm.
Foto habe ich dir ja geschickt, ne?
Ja,
steige aus.
Seite eingedellt.
Noch nicht mehr die ganze Seite eingedellt, sondern die Seite zum Teil aufgerissen. Also die Schiebetür an der rechten Seite, an der Beifahrer. Also die Beifahrertür ist unten kaputt. Die werden wir machen müssen, weil die ist nämlich auch über da gibt's so, die machen ja so Karosseriebau, ist ja dann immer auch so komische Sicken und Knicke und sonst irgendwie was. Und da ist es kaputt. Dann die Trittstufe ist kaputt. Also zum Einsteigen an der Schiebetür. Und die Schiebetür ist kaputt. Und zwar ist die wirklich so ein bisschen wie mit einem Dosenöffner. Ich scheine genau die Ecke unten von der Schiebetür getroffen zu haben, weißt du? So ein bisschen aufgerissen, aufgerissen, aufgebogen irgendwie was.
Oh, scheiße.
Dann dachte ich so, fuck, mach die Tür auf, tock, bleibt die Tür so, geht so irgendwie 20 Zentimeter auf und bleibt hängen. Ich, shit, auch das noch, naja, gehst halt irgendwie über den Beifahrersitz ins Auto, will die Tür zumachen, geht die Tür nicht mehr zu. Die Schiebetür. Also die Schiebetür ging nicht mehr zu.
Die war dann offen, ging nicht mehr zu.
Genau.
Ja.
Und es hat geregnet. Und ja, ich wollte in dem Auto pennen. Also das, darum bin ich überhaupt nur mit dem Auto gefahren, weil ich, ne, irgendwie nach der Party dann einfach nur hinten rum raus aus dem Haus, auf den Hof und rein ins Auto. Alles ganz toll. Dann habe ich das Ding nicht mehr zugekriegt. Es regnet in Strömen. Habe ich zwei Schirme gefunden, habe die so aufgespannt, dass sie praktisch, ne, wenn die Schiebetür ein bisschen auf hast, hast du ja oben auch so einen Schlitz über die gesamte Breite dieses Türspalts. Habe dann also die Schirme drüber geknuppert und so und dachte so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dachte mir, ach komm, ruf mal einen ADAC an. ADAC angerufen, kommt so ein ADAC-Typi, meint so, ja, sieht ja schlimm aus. Ne? Und sagt, ja, wie mache ich Ihnen mal zu, die Tür? Holt so ein Brecheisen raus, runker, ging nicht. Ich sagte, ich brauche ein anderes Werkzeug, holt so einen riesigen Hammer. Bam, 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 bam. Und das nächste Brecheisen, und irgendwann war die Tür halt zu. Ja. Dann hat er mir noch ein Duplo geschenkt. Ich meinte, hier hast du was Süßes, das ist schön genug. Finde ich total nett irgendwie. Ja, dann war halt die Tür zu und bin ich abends dann, also Party war vorbei, bin ich dann rein ins Auto, mach die Standheizung an, die Standheizung macht Fehlermeldung. Ich so, okay, die Standheizung ist auch rechts unten, also unter dem Beifahrersitz sozusagen. Scheiße. Das heißt, irgendwas hat auch die Standheizung abbekommen, keiner weiß so genau was. Wenigstens war die Tür zu. Ich war auf der Rückfahrt noch nie, ich hatte dann doch zum Glück noch meine hier Noise-Cancel-Earpods in der Jackentasche. Ja. So durch die ganze Rückfahrt, weil das ist halt wahnsinnig laut, wenn da so ein Loch in der Tür ist, weißt du? So auf der Autobahn bin ich die ganze Zeit zurückgefahren. Hab dann Montagmorgen, also hab dann den Schaden natürlich gemeldet bei der Versicherung, so online, hab dann Montagmorgen direkt angerufen, hab gesagt, hier, pass mal auf, Leute. Ich will jetzt hier nicht groß rumstressen, aber mein Auto steht auf der Straße. Die ließ ich dann auch nicht mehr verriegeln, die Beifahrertür. Mein Auto steht auf der Straße.
Du bist wenigstens zurückgekommen nach Berlin, ohne dass irgendwas abgefallen ist oder so.
Nee, alles völlig in Ordnung. Nee, das war nicht. Okay. Ja, doch, so diese Stoßleiste an der Seite der Tür, die ist abgefallen, aber die habe ich dann einfach aufgesammelt und mitgenommen. Dann habe ich gesagt, hier, pass mal auf, ich will hier nicht groß stressen, ne, aber mein Auto steht auf der Straße. Hier marodieren viele Leute vorbei durch meine Straße. Ich hätte gerne, weil die Tür ist nicht verriegelbar und wenn man sie mal aufmacht, macht man sie nicht mehr zu. Also dann geht sie nicht mehr zu. Das heißt, da muss nur irgendein Besoffener vorbei marodieren und denken, ich zieh mal dran. Dann steht mein Auto offen auf der Straße. Was mache ich denn jetzt? Sagen sie, ja, klick. Sagen sie, ja, sie haben so einen Vertrag, da müssen sie nicht in so Spezialwerkstatt oder sowas fahren, sind einfach in ihre Werkstatt, dann steht er wenigstens da auf dem Hof in Sicherheit. Werkstatt angerufen, kann ich vorbeikommen? Ja, kommen Sie vorbei, hab einen Wagen dahin gefahren. Stellt sich raus, bei meiner Vertragswerkstatt ist gleichzeitig auch der Gutachter vom TÜV. Der hat da ein Büro in dem gleichen Gebäude. Und saß ich da eine Viertelstunde und kommt so ein Typ, der nicht aussah wie ein Auto, wie heißen die, Service-Mitarbeiter, sondern so TÜV-Rheinland-Jacke. Sagt, ja, dann kommen Sie mal mit. Und guck, so auf die Hebebühne gefahren, Tür aufgemacht, Tür nicht wieder zugekriegt. Sagt, ja, wir lassen ihn jetzt erstmal in der Halle stehen, bis der Kollege die Tür zukriegt. Hat alles aufgenommen, gemacht, getan und sagte, also das, ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange es dauert, aber vor Weihnachten auf gar keinen Fall, also es wird nächstes Jahr irgendwann. Ist auch schon mal vorgekommen, dass es Monate dauert, weil irgendwie ein Ersatzteil nicht lieferbar war, aber im Moment sähe es ganz gut aus, meint er. Er würde dann Kostenvoranschlag zur Versicherung schicken und mir eine Kopie. Und die kam heute 15.000 Euro knapp, 14.600 irgendwas. Und das ist nur ein Blechschaden letztlich, ne? Also es sind die Türen, da muss halt auch irgendwie Innenverkleidung und so, hat vielleicht auch was abgekriegt. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Rahmen verzogen wäre oder sowas. Es ist kein richtiger Unfall gewesen, ne? 15.000 Euro. Das muss man sich, 15.000 Euro, das muss man sich mal vorstellen. Ich krieg das überhaupt nicht in meinen Kopf, diese Summe.
Oh, das ist irre, ich kenne genügend Leute, die niemals so viel Geld überhaupt für ein Auto ausgeben würden.
Ja, genau.
Also
ja, ich gehöre halt dazu. Also, dass ich dieses Ding zur Midlife-Crisis da gekauft habe, das ist ja auch völliger, die Geschichte habe ich ja lang und breit erzählt hier.
Gut, aber so ein Bus ist ja teurer als 15.000. Das ist ja nicht der neue, das ist ja kein Totalschaden jetzt.
Es ist kein Totalschaden, aber der Bus hat mich damals, also ist halt kleinste Ausstattung irgendwie, keiner wollte ihn haben, dann habe ich ihn halt genommen. So. Der hat mich halt irgendwie knapp 42 gekostet damals. Das heißt, dieser Schaden ist ein Drittel des Neupreises dieses Autos. Wahnsinn, oder? Hm. Ich meine, was machen die, wenn man einen richtigen Unfall baut? Ja, naja. Krass, ne? 15.000 Euro, ich komme da nicht drüber. Also wenn er gesagt hätte, 7.800 oder so, hätte ich gedacht, ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich meine schon, als ich es angeguckt habe, alleine die Tür kostet mindestens 5.000 und dann haben wir sie noch nicht lackiert.
Echt krass.
Und ich zum Glück, und ich habe eine Vollkaskoversicherung. Also ich gönne mir eine Vollkaskoversicherung, was ja auch nicht ganz billig ist.
Und zahlt ihr das jetzt? Oder?
Davon gehe ich jetzt mal aus, weil dafür ist sie ja da. Ja,
dafür ist sie da, ja.
Also zumindest haben die am Telefon.
Aber wie ärgerlich, dass du gleich zwei Fälle hast. Ne? Einmal musst du wahrscheinlich jetzt das Auto von ihm.
Ich habe tatsächlich, als ich den zweiten Fall gemeldet habe, ich sofort hinterher angerufen und gesagt, pass mal auf, ich habe gerade zwei Unfälle gemeldet für den gleichen Tag. Ich wollte nur Bescheid sagen, nicht, dass sie sich wundern. Ich bin nicht blöd, also jedenfalls nicht, was die Meldung angeht. Ich habe tatsächlich es geschafft, heute Mittag und heute Abend Unfälle zu bauen. Ein Haftpflicht, ein Kaskoschaden. Ja, ist okay, sehe ich gerade hier. Ja, alles in Ordnung. So, und das, was halt richtig frustrierend ist, ich fahre Kasko auf Schadensfreiheitsklasse 19. Das heißt, ich habe seit 20 Jahren keinen Kaskoschaden gehabt.
Ja.
Und dann sagt er, ja, und was dann jetzt passiert ist, also wenn wir das übernehmen, dann werden sie halt hochgestuft und zwar auf Schadensfreiheitsklasse 6. Also kriegst halt 13 Jahre weggenommen. Ja, das ist so shit. Und das kostet dann auch im Jahr, was war das, irgendwie etwas über 200 Euro mehr pro Jahr. Und zwar so lange, bis ich wieder auf 19 bin. Also die nächsten 13 Jahre. Das heißt, aus eigener Tasche sozusagen, wenn jetzt nicht noch mal wieder was passiert, ne? Also das ist, aus eigener Tasche zahle ich dann auch nochmal irgendwie 2.500 drauf und Selbstbeteiligung. Aber ja, was eine Scheiße, ey. Ja. Ich tue mal einen Link zu dem Foto, ich habe das Foto vermastodont, da tue ich mal einen Link ins wie heißt das?
Mach das mal.
Shownotes.
Können die Hörer auch.
Können die Hörerschaft
sich amüsieren. Wovon ich kein Foto habe, aber ich habe eine ganz ähnliche Geschichte, nur deutlich weniger spektakulär. Ich habe mein Auto auch kaputt gemacht, aber absichtlich. Und dann musste ich in die Werkstatt.
Als Proof of Concept irgendwie?
Oder? Ich musste in die Werkstatt, weil ich dort meine Winterreifen lagere und die jetzt aufgezogen werden mussten. Habe ich einen Termin gemacht, hier Winterreifen aufziehen, Auto hingebracht, habe ich gesagt, Tag, Herr Dingsbums. Und ich habe übrigens mein Auto kaputt gemacht. So, ach, was ist denn los? Ja, aber ich möchte nicht, dass Sie es reparieren. Was? Ja, es ist Absicht. Was? Also, ich fange mal nochmal von vorne an. Aber es war so schön, den Mitarbeiter in der Werkstatt zu irritieren. Ich habe ein Elektroauto, ein Skoda Enyaq.
Skoda.
Und ich bin mit diesem, ja.
Ja, ich weiß, aber ich finde es immer so lustig, weil niemand sagt das. Ja.
Ich sag das.
Ja,
ich sage Skoda, wenn ich mich konzentriere.
Dafür sage ich aber auch nicht PayPal.
Bist du gut. Mhm. So. Und der, das Ding ist, ich mag das Auto total. Es ist super. Es ist groß genug für mich. Ich kann da bequem drin sitzen. Das trifft nicht auf jedes Auto zu.
Ey.
Weil ich einfach so lange Beine habe.
Der Wahnsinn.
Willst du mich schon wieder unterbrechen?
Ja. Ja, ich bin immer noch, also es ist jedes Mal, also ein Freund von mir ist ähnlich groß wie du und hätte halt auch gerne so einen Bus. Und ich sage auch immer, du hast da überhaupt keinen Platz drin. Ja, wieso? Ich bin, also da passe ich doch rein. Nur so lange schaffe ich das im Bett. Sag ich, das Bett ist nicht das Problem. Der Tobi, wie groß bist du?
1,96.
1,6, ja. Der Tobi, der passt nicht hinters Lenkrad. Das kann doch gar nicht sein. Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht sind meine Beine besonders lang. 1,20 sind die Beine. Ist ja auch egal. Zumindest, ich mag's. Also ganz vorweg, bevor sich jetzt wieder jemand beschwert, dass ich irgendwie undankbar bin für so ein teures Auto, bla bla bla. Nee, es ist ein super Auto. Ich bin äußerst privilegiert, dass ich sowas kaufen kann und dann hier vor Ort mit billigem Strom über Nacht laden kann. Alles bestens. Nur, es gibt halt so ein paar Quirks, die mich echt aufregen. Und einer davon
ist die Software.
Naja, das ist tatsächlich sogar besser geworden. Ich kann mittlerweile wieder CarPlay über Wi-Fi machen. Mhm. Was mich nur nervt, ist, dass dann jedes Mal mein Handy sich mit dem Wi-Fi vom Auto verbinden will. Was ich aber nicht will, weil ich da keinen Plan habe. Also ich kann halt kein Internet benutzen. Das heißt, bitte nicht. So, egal. Das ist ein Quirk, aber der ist nicht schlimm. Was richtig schlimm ist, die Klappe, also hinten rechts ist eine Klappe für den Stecker, ne, zum Aufladen. Ja.
Der ehemalige Tankdeckel, so.
Die Buchse, der Tankdeckel, genau. Und dieser Tankdeckel ist wie so ein echter Tankdeckel abschließbar. Mhm. Ne? Das heißt, wenn das Auto abgeschlossen ist, dann geht die Klappe von der Buchse auch nicht auf. Mhm. Also Tankdeckel, sage ich jetzt nur aus Spaß, das ist halt der Buchsendeckel.
Der Tankdeckel, der Deckel auf.
Ja. Ja,
Achtung, so. Kraftstoffdeckel.
Energiedeckel.
Energiedeckel.
Der Energiedeckel. Wir diskutieren den Energiedeckel. Wir müssen die Energie deckeln. Also, der abschließbar. Und das geht über so einen Stempel, so, weißt du, so einen Plastikstempel, der geht rein, hat eine Innenposition und eine Außenposition. Mhm. Und während der von der Innen- in die Außenposition geht, dreht der sich um 90 Grad.
Ach du je.
Und der hat halt so zwei Nasen und die zwei Nasen drehen sich halt in eine entsprechende Halterung in der Klappe. Mhm. Na, das heißt, in der geschlossenen, also in der Innenposition, also wenn der Deckel zu ist, ist es auch immer abgeschlossen, sondern man muss den Stempel erst rausfahren und das macht man halt mit einmal raufdrücken, dann kommt der Stempel halt raus.
Also einmal auf den Deckel drücken, ne?
So. Auf den Deckel drücken, dann fährt der Stempel raus und dann kann man die Klappe aufziehen. Mhm. Vorher nicht, weil es ja abgeschlossen.
Ja.
So. Was ist, wenn dieser Stempel nicht rauskommt? Wenn der Stempel, also entweder ist er eingefroren, weil er nass, feucht geworden ist und dann ist Frost und dann ist er eingefroren. Dann
ist die Klappe zu.
Ja, die Klappe ist zu und du kriegst sie auch nicht auf. Was ist, wenn der Stellmotor da drin, also da ist auch irgendwie so ein kleiner Stellmotor drin, wenn der kaputt ist, dann ist die Klappe zu und du kriegst nicht auf. So, das ist mir schon zwei oder dreimal passiert, dass aus Verrecken dieser Stellmotor, also irgendwie geht halt die Klappe nicht auf. Dann drückst du da von außen auf die Klappe, aber der Stempel kommt nicht raus. Und das heißt eben auch, dass die Klappe verriegelt ist über diese 90-Grad-Drehungsnutzung.
Das heißt, du reißt dir also die halbe Karosserie ab, wenn du die Klappe dann mit Gewalt öffnen willst.
Genau. Und ich bin da schon mit so ein bisschen Gewalt rangegangen und das geht dann halt einfach nicht. So, und jetzt war es zum Glück so, ich lade mein Auto ja dann, wenn der Strom günstig ist. Mhm. Und wenn das dann gerade nicht geht, weil die Klappe nicht aufgeht, dann ist das zwar ärgerlich und ich kriege Schiss und ich denke, was wäre, wenn mir das passiert, während ich mit 20 Kilometer Restreichweite am Kamener Kreuz in den Ladepark fahre? Ne? Da stehst du da. Oh Gott,
was für eine furchtbar, und, ja, ganz grauenhaft.
Das willst du halt nicht. Und ich habe dann, irgendwann ging die Klappe wieder auf und dann habe ich eine Kombizange genommen und in der Klappe, also in quasi in dem Stück, was aufklappt, da sind ja diese beiden Haltenupsis drin und die habe ich einfach rausgeklippt. Und jetzt kann ich halt jederzeit mit dem Schlüssel die Klappe aufmachen. Ich habe überlegt so, warum ist das überhaupt abschließbar?
Wie mit dem Schlüssel? Da ist nochmal ein Schlüssel dran, ein Schlüsselloch.
Nein. Aber ich kann einfach mit irgendwas oder mit einem Schraubenzieher oder so, kann ich halt zwischen Klappe und Karosserie gehen und das so aufhebeln.
Ja, so.
Das ging halt vorher nicht, weil es ja abgeschlossen war. So, und jetzt geht's halt nicht mehr abzuschließen. Ich kann die Klappe einfach immer aufmachen. Was soll denn passieren? Will mir jemand Strom klauen aus einem Auto, das kein bidirektionales Charging kann? Man kann da keinen Schlauch reinhalten und raussaugen und Benzin klauen. Das geht halt. Warum ist das abschließbar?
Weiß ich nicht, vielleicht als doppelte Sicherung, keine Ahnung, also kann ja sein, dass du jetzt irgendwann unterwegs mal auf der Autobahn denkst, was ist das für ein Geräusch? Und es macht die ganze Zeit und die Klappe flattert dann da hinten so rum, weißt du?
Nee, die ist doch noch fest dran. Ja. Und die ist ja, okay. So, also völlig albern, dass das abschließbar war. Und angeblich soll dieses Auto per Software-Update auch irgendwann für bidirektionales Laden fit gemacht werden können. Was ja interessant ist, ne? Wenn ich in meinem Haus die Energie, die in meinem Auto gespeichert ist, nutzen kann, wenn sie gerade aus dem Netz teuer ist und ich sie im Auto nicht brauche, ja, dann möchte ich genau das können. Dann ist das ein großer 60 Kilowatt Hausakku.
Ich finde das einen absoluten Traumzustand eigentlich, in dem
du dann eigentlich wärst. Dann das zu benutzen und wenn der Strom billig ist, das Auto wieder aufzuladen. Ja. Ich würde mir wahrscheinlich einen extra Enyaq kaufen, der nur da steht und das tut.
Fahrgestell brauche ich nicht. Stellen Sie einfach den Rest dahin.
Genau. Und reißen Sie die Klappe gleich ganz ab.
Sie den Stecker da dran.
Es gibt ja so Hausakkus, die genau das tun. Mhm. Aber die haben dann irgendwie 12 Kilowattstunden und sind riesengroß und stehen im Kellersatzraum rum.
Ja, und also vor allen Dingen, du hast ja einen 60 Kaffee-Akku. Warum? Ja. Also, ne? Ja.
Genau. Geht halt aktuell noch nicht mit der Technik, die ich habe. Also weder das Auto noch meine Wallbox kann das. Ja. Was schade ist. Aber deine, jetzt habe ich mein Auto kaputt gemacht.
Muss die Wallbox das können? Ich dachte, das wäre so, das wär Standard in solchen Dingern. Das Problem wären die Autos.
Erwischte mich auf dem falschen Fuß. So genau weiß ich es gar nicht. Aber ich habe mal was von Wallboxen gelesen, die angeblich bidirektional können. Und daraus habe ich geschlossen, dass andere das nicht können. Und ich habe damals die billigste genommen, die es gab. Und das ist ja auch schon relativ lange her. Deswegen glaube ich, dass meine das nicht kann. Aber vielleicht kannst du es auch, vielleicht gibst du auch ein Firmware-Update. Die ist ja auch im Netz. Das ist ja alles connected irgendwie. Das spricht alles miteinander. Deswegen glaube ich, das könnte sogar sein, dass man das zumindest aktualisieren könnte. Ja, nee, jetzt sind unsere beiden Autos kaputt, aber meins muss nicht repariert werden.
Ist doch ganz gut. Haben die das denn auch intellektuell verkraftet, deine Werkstatt, dass du gesagt hast, kaputt, aber lass?
Er hat sich eins gegrinst. Okay. Und ich habe ihm gesagt so, wie wär's, wenn ihr das beim nächsten Auto schlauer baut? Und er meinte so, oh ja, mal gucken. Er hatte natürlich keinen Einfluss drauf. Aber er könnte ja mal vielleicht irgendwie so einen Change-Request oder so einen Kundenwunsch weiterleiten.
Eine Eingabe machen.
Bitte mach doch einfach, dass das nicht kaputt gemacht werden muss, damit man es benutzen kann. Das wäre ja ganz gut.
Aber sonst bist du immer noch zufrieden mit deinem Auto, weil du hattest ja den kleinen Akku. Das wäre ja was mich nervös machen würde.
Ich habe den kleinen Akku. Akkukapazität ist aber echt nicht mein Problem.
Okay.
Also das ist ganz selten, dass ich also klar, wenn ich nach Koblenz fahre, muss ich laden. Mhm. So, aber das will ich dann ja sowieso. Letztens sind wir nach Kiel gefahren zum Methodisch Inkorrekt Live. Mhm. Und das war irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen war der Akku nicht mehr ganz halb voll, als wir da waren. Als wir zurückgefahren sind, mussten wir heizen. Also da war es irgendwie kalt.
Ach so.
Und dann war der Akku doch schneller leer, als ich so gedacht hatte. Und nach Kiel und zurück ist es von hier aus halt irgendwie, weiß ich, 100 Kilometer oder was. Und wenn man da schon nicht mehr hin und zurück kommt, ohne dann am Ende langsam fahren zu müssen, ist halt irgendwie doof. Mhm. So. Aber was halt das viel größere Problem ist die Ladegeschwindigkeit. Denn wenn ich mit 150 kW laden könnte oder mit noch mehr, es gibt ja auch jetzt diese 800 Volt Infrastrukturen, da kannst du dann mit 300 kW oder noch schneller kannst du halt laden. Ist ja vor allem für LKW, die riesige Akkus haben, ist das wichtig, dass sie nicht mit 11 kW an der Wallbox irgendwie laden, sondern da muss halt ordentlich schnell Strom reingepumpt werden.
Kannst du das für so Leute wie mich in Bezug setzen? Also was heißt mit 11 kW an der Wallbox laden im Vergleich zu das andere, das, was du gesagt hast.
Das kann man ja einfach ausrechnen. Ne? 11 kW habe ich hier zu Hause an der Wallbox. Mhm. Ich habe einen 60 kW Akku. Wie lange dauert es, bis der Akku voll ist?
Also von 0 auf 100. Mhm.
Genau, von 0 auf 100 lade ich ihn ja aber nie, weil er nie auf 0 ist. Und 100 muss er eigentlich auch nicht haben. Also da brauche ich halt 4 Stunden, um irgendwie wieder sinnvoll losfahren zu können von zu Hause. Was ja zu Hause kein Problem ist. Über Nacht, über Mittag. Ich bin ja oft mehr als 4 Stunden zu Hause und habe damit kein Problem. So, wenn du aber unterwegs bist, willst du nicht 4 Stunden laden. Ne, wenn du unterwegs bist, willst du einen Schnelllader. Mhm. So, und wenn du mit 50 kW laden kannst, dann brauche ich für meinen Akku von 10% auf 100% auch eine Stunde, ne? Mhm. Oder wie viel? 50 kW, 50 Kilowattstunden.
Eine Stunde.
Ja. So,
ein bisschen, Verlust wahrscheinlich unterwegs, also vielleicht eine Stunde und 3 Minuten
Und dann ist es auch so, dass es ja auch vom Zustand des Akkus und vom Füllstand des Akkus, Temperatur, sogar von der Temperatur des Kabels hängt es ab, wie schnell wirklich geladen wird. Mhm. Ja, ein Kumpel von mir hat ein Auto, das kann er theoretisch mit 175 kW laden. Mhm. Das ist halt echt viel Leistung. Und er sagt, das geht nur, wenn die Ladestation im Schatten steht. Oder er guckt halt immer, welches der beiden Kabel, die da dran sind, ist im Schatten. Weil wenn das warm ist, dann kommt da nicht so viel Strom durch.
Wie viel weniger Strom kommt denn dann da durch? Also ist das echt so viel, dass man es wirklich merkt?
Das ist nennenswert. Das geht dann runter auf die Hälfte oder so. Und abhängig von vielen Faktoren. Also nicht nur Temperatur des Kabels, sondern ich glaube, das ist nur in einem ganz schmalen Bereich. Und das hängt auch wieder vom Akku und vom Ladesystem und von allen möglichen Faktoren ab, wie groß der Bereich ist, in dem du mit maximaler Geschwindigkeit laden kannst. So, aber letztendlich geht es ja nur um die Frage, wie schnell kriege ich meinen Akku von, weiß nicht, 10% auf 80%. Mhm. Das ist das, was man wissen will. Und wenn das eine Stunde dauert, ist es halt irgendwie blöd. Ne? Wenn du nach einem Konzert oder einem Live-Gig von irgendwas nach Hause fährst, dann ist es irgendwie 11 und du musst vielleicht am nächsten Tag arbeiten und dann willst du nicht eine Stunde noch irgendwo stehen und laden, nur weil es 100 Kilometer sind und das Auto gerade, du hast gerade die Sitzheizung angemacht. Also du willst einfach nicht eine Stunde zusätzlich Zeit verbringen. Mhm. So, und je höher jetzt deine Ladegeschwindigkeit ist, die maximale, desto schneller geht das. Und wenn das 10 Minuten sind, dann ist egal, weißt du?
Ja.
10 Minuten sind wirklich egal. Irgendwie egal. Ja. 20 Minuten kriegst du dann irgendwie argumentiert, aber eine Stunde ist halt für den Arsch.
Ja.
So, Mareile, meine Tochter, hat eine Zoe von Renault, dieses Standard-Elektroauto, was irgendwie einer der größten Erfolge, glaube ich, war von Renault, ich weiß es gar nicht. So, und die lädt halt mit maximal 50 kW und Moral ist halt maximal genervt davon. Die sagt, ihr nächstes Auto ist auf jeden Fall ein Verbrenner.
Krass.
Weil sie diese Erfahrung macht und weil sie ständig am Kamener Kreuz irgendwie eine Stunde pennen muss oder was weiß ich was tun muss.
Fährt die so viel oder hat der so geringe Reichweite nur der Wagen?
Der Wagen hat eine geringe Reichweite, weil er einen kleinen Akku hat und eben auch nur diese geringe Ladegeschwindigkeit. Mhm. Es gibt ja die Zoe sogar ohne Schnelllader, dann kannst du sie halt nur mit 11 oder 22 kW laden. Das ist halt schon irgendwie blöd. So, und dann, ich finde diese ganze Reichweiten-Diskussion, Reichweitenangst, die ist eigentlich unnötig. Es geht um Ladegeschwindigkeit. Das ist alles.
Verstehe.
Also, ja, aber wenn du ein Elektroauto kaufen willst.
Ja, gut, aber das Problem ist ja dann halt, wenn du nicht hohe Ladegeschwindigkeiten wenigstens als kostenpflichtiges Zubehör kaufen kannst, dann hast du ja wieder ein Reichweitenproblem. Also zwar nicht über die eine Akkuladung, die ja vielleicht in Ordnung ist, aber eben über die gesamte Nutzungsdauer des Autos, weil du halt Tage um Tage, weiß ich nicht, mit kaltem Kaffee irgendwo am Kamener Kreuz gestanden hast. Das heißt, so ein Auto lohnt sich dann letztendlich nur für Leute, die nicht so viel und so erratisch fahren, so wie mit meinem Elektroroller damals, ne? Das war ja auch. Ich bin recht viel und recht erratisch gefahren, sodass ich ständig am Laden war und ständig Paranoia hatte, dass der Akku morgen nicht mehr reicht. Ah, deswegen Verbrenner kaufen?
Naja, ja, das sagt sie, aber vielleicht auch nur aus Frust. Ich weiß es nicht. Sie ist ja groß, sie kann eigene Entscheidungen treffen. Darf, muss. Genau.
Was kann schon passieren? Also, außer, dass sie enterbt wird.
Ja, du, das geht schnell.
Oh, mir fällt gerade ein, ich muss mich noch bedanken. Und zwar hat jemand namens Schmauk meine Wunschliste gefunden und mir ein Geschenk geschickt, das verpackt ist. Ich darf es erst Weihnachten aufmachen, aber ich sag schon mal Danke.
Ich habe keine Geschenke bekommen, aber Postkarten. Ja. Und darüber freue ich mich. In meinem Postfach waren letztens ganz viele Postkarten. Eigentlich habe ich das so eingestellt, dass ich eine E-Mail bekomme, wenn was im Postfach ist, damit ich weiß, wenn ich hinfahren muss, um es zu öffnen. Kriege ich nie. Stattdessen gucke ich halt einfach ab und zu mal rein. Da freue ich mich immer.
Welches Postfach?
Ich habe ein Postfach. In meinem Impressum steht ein Postfach.
Ach, das ist ja praktisch. Das ist ja wirklich praktisch.
Das kostet nicht viel. Das kostet mir 30 Euro im Jahr oder so.
Ach, okay, das ist ja wirklich nicht schlecht. Ja. Ist das eine ladungsfähige Adresse?
Nee. Ah. Deswegen steht sie im Impressum auch nur als, falls ihr mir was schicken wollt, schickt es hier hin. Falls ihr mich laden wollt, schickt es an Haus 1.
Falls ihr mich laden wollt, verpisst euch!
Genau. Nee, ich bin ja Teil von Haus 1 jetzt.
Und, ja, stimmt.
Deswegen habe ich die Adresse da angegeben als Impressumsadresse. Und im Impressum ist dann nur meine Danke-Seite verlinkt, die du auch immer verlinkst. Und da ist dann dieses Postfach und eine Dropbox, wollte ich gerade sagen. Wie heißt es eigentlich? Paketstation?
Packstation.
Ja, genau.
Du meinst einen Box-Drop. Box, Drop, Dropbox. Apropos verlinkt, das Publikum hält mich ja immer an, auch Werbung für andere Produktionen von mir zu machen. Wir haben gerade gestern veröffentlicht worden, die neue Ausgabe vom Arbeiterwohlfahrt-Podcast. Titel ist Drohkulisse Bürgergeld. Mhm. Und ich habe geredet mit Helena Steinhaus, kennst du bestimmt, sanktionsfrei.
Ja.
Ja. Und die hatte leider nur sehr wenig Zeit, irgendwie dreiviertel Stunde. Und wie es so ist, wenn man dreiviertel Stunde Zeit hat, am Ende fällt halt nur eine Sendung raus, die nur eine halbe Stunde lang ist oder sowas. Diese halbe Stunde schon. Also ich weiß nicht, wie dicht du an BürgergeldempfängerInnen bist und wie viel du aus deren Realität mitbekommst und sowas. Also ich krieg das halt immer nur aus der Zeitung mit letztendlich. Das war wirklich mindboggling, was sie erzählt hat.
Okay.
Frag mich jetzt nicht, was es im Detail war. Wirklich, das ist schon wieder 2 Wochen her oder irgendwie sowas, dass ich es aufgezeichnet habe. Ich vergesse Sachen ja wieder
sehr. Nee, abonniert habe ich sowieso.
Ich hab wirklich
hier gesessen. Ich habe die Episode sogar schon gesehen, aber noch nicht.
Das ist echt so krass. Ja. Ich habe echt hier gesessen und habe gedacht, also sie hat das in meinem Gesicht gesehen. Also sie reagiert, wir haben uns hier Videoconferencing und sie reagiert an manchen Stellen auf meinen Gesichtsausdruck, weil mir wirklich die Worte gefehlt haben.
Ja, gut.
Also das ist wirklich krass. Ich habe mich auch schon mit ihr verabredet, habe noch keinen Termin, aber locker verabredet, mal eine längere Sendung zu machen. Ich möchte das jetzt mal alles wissen, weil das ist, das. Du musst dir mal vorstellen, wenn das, ich weiß nicht, welche Behörde dafür zuständig war, wenn das Amt sagt, du musst umziehen, weil deine Wohnung ist zu teuer, ne? Und du ziehst in eine neue Wohnung, die billiger ist, also ich mach's mit Zahlen. Deine Wohnung kostet 1.000. Ja? Mhm. Das Amt sagt, nee, 1.000 bezahlen wir nicht, wir bezahlen nur 500. Mhm. Zieh mal um. Dann ziehst du um in eine Wohnung, die kostet 550. Ja? Dann zahlt das Amt 500 und die restlichen 50 musst du aus eigener Tasche draufzahlen. Aber weil die Wohnung unangemessen ist, also als unangemessen gilt, zahlt das Amt dir den Umzug nicht.
Ach.
Das musst du dir mal vorstellen.
Du musst also eine angemessene Wohnung finden, damit sie den Umzug zahlen.
So habe ich das verstanden. Wenn die Wohnung in diesem Angemessenheitsrahmen ist, dann bezahlen sie den Umzug oder geben einen Zuschuss oder irgendwie sowas. Aber wenn das nicht in diesem Dingsbums ist, dann sagen sie so, ja, zieh um, sieh zu, wie du klarkommst. Wahnsinn, oder?
Ist alles nicht schön. Und das sind Beträge, um die wir uns da streiten. Das ist lächerlich gering.
Ja, ja.
Und dann kommt immer diese Debatte von irgendwem angezettelt, dass das ja Drückeberger sind und die sich alle nur ausruhen wollen. Das
ist idiotisch, sowas zu behaupten.
Völlig idiotisch und na, ich weiß nicht.
Naja. Ja, das geht gar nicht.
Interessant, höre ich auf jeden Fall rein. Wo du reinhören solltest, ist die aktuelle Folge von Was denkst du denn?
Das war, ja, die habe ich schon auf der Liste. Ja.
Genau, da geht's dir wie mir. Ich habe da eine auch schon auf der Liste. Es geht um Organspende und ganz am Anfang werde ich gegrüßt, denn irgendwie hatten sie diese Sendung in der Vorbereitung zum Thema Organspende und in dem Moment hat Trommelwirbel
Rita.
Nee.
50-50, verdammt. Hey, hätte klappen können.
Nora Hespers hat auf Instagram oder wo auch immer ich das gepostet hatte, mein Organspende-Tattoo gesehen. Denn ja. Trommelwirbel, ich habe ein Tattoo, habe ich das überhaupt erzählt?
Du hast erzählt, dass du es dir stechen lassen wolltest, dass du es hast, ist mir neu.
Ich habe jetzt eins.
Geil.
So, ich kann auch gleich erzählen, wie es war, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Das war nämlich auch sehr interessant. Aber ich wollte jetzt erst Werbung für diese Organspende-Sendung machen, denn nicht nur bin ich gegrüßt worden, vielen Dank dafür, sondern...
ich bin nicht gegrüßt worden, oder was?
Nee, du hast ja auch kein Organspende-Tattoo gepostet.
Alle hassen mich. Die Nora hat meinen Bus kaputt gemacht. Und deine Tankklappe auch.
Gemacht, das habe ich ganz alleine hingekriegt. So. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Ach, du wolltest sagen, dass das eine sehr hörenswerte Sendung ist und dann wolltest du von deiner...
Weil da eben auch so Fragen aufgeworfen worden sind, so ab wann ist ein Mensch eigentlich tot und keine Ahnung und welche Fragen sollte man sich eigentlich alle gestellt haben, bevor man sich entscheidet, ob man Organspender ist oder nicht. So, und Nora hat so ganz interessant gesagt, so ja, das mit, also sie ist ja schon tätowiert, wohl auch mehrfach und ich habe sie einmal getroffen, ich habe gar keine Tattoos, ich weiß gar nicht, also im Gesicht hat sie keine.
Ich glaube, es war dunkel, als ich sie getroffen hatte das letzte Mal.
Es wurde dann auch dunkel, ja. Vorletztes Jahr beim Odonien. Es war ein Montag.
Tobias, ja. Odonien ist immer an einem Montag.
Korrekt. Aber sie meinte dann so, ja, Organspendeausweis hat sie auch, aber ob sie sich das tätowieren lassen würde, das ist so endgültig. So, da hat sie so gezweifelt.
Ja, und das ist echt interessant. Aber das ist doch ein sehr einfaches grafisches Ding, sie. Und wenn du irgendwann denkst, nee, das will ich nicht haben, dann machst du halt irgendwie, weiß ich nicht, bist du ein Mondgesicht draus oder so.
Ja, und rechtsbinden ist es ja auch sowieso nicht. Also, wenn du das Tattoo hast, aber keinen Organspendeausweis, dürfen sie dir auch nicht die Leber ausbauen oder was auch immer sie haben.
Ja, okay.
Naja, aber sehr interessante Sendung, hat echt Spaß gemacht, sich da nochmal mit diesen Fragen zu beschäftigen, die Nora und Rita aufgeworfen haben. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Daraufhin dann auch nochmal mit meiner Frau darüber gesprochen, ob ihr es eigentlich recht ist, dass ich mir ein Organspendetattoo gemacht habe. Den Spendeausweis hast du schon lange, ich habe auch einen, was willst du eigentlich? Naja, man kann ja mal drüber reden.
Und wo hast du es tätowieren lassen?
Ich habe das auf dem linken Unterarm, auf der Innenseite.
Kehlkopf.
Sodass,
neben das Hakenkreuz am Kehlkopf. So.
Neben die Rosen und I love Mama. Nee.
Mother. Mit so einem Anker. Weißt du,
ich habe letztens auf Instagram eine Chinesin gesehen, die Tätowierungen übersetzt. Ne, die zeigt dann halt immer irgendwelche chinesischen Schriftzeichen, die sie als Tattoo irgendwo gefunden hat. Und dann liest sie vor, was da steht. äußerst amüsant.
Ich hatte mal ein Portemonnaie, da war so ein chinesisches Schriftzeichen drauf. Und ich weiß gar nicht, dass ich auch irgendwie eine Chinesin oder Halbchinesin oder was auch immer. Jedenfalls eine Frau, eine Asiatin, die Chinesisch kann, kennengelernt. Und die meinte auch nur, Das solltest du ganz schnell verschwinden lassen, vor allen Dingen dann, wenn du irgendwas mit China oder in Richtung China zu tun hast, weil das bedeutet, was bedeutet das? Freiheit oder Demokratie oder Revolution? Irgendwie sowas. Also,
irgendwas Schlimmes.
Genau, irgendwas, was China echt nicht lustig findet, wenn man es irgendwo draufschreibt.
Der eine hatte Pervert. Was der wohl mit der Tätowiererin gemacht hat.
Super. Naja. Aber wie war es denn, Tätowieren?
Sehr interessant. Also es fügten sich ja irgendwie alle Bausteine zusammen. Ich hatte lange überlegt, will ich mich überhaupt tätowieren lassen? Wenn ja, was? Und dann stellt sich raus, eine Schulkameradin von Mareile ist Tätowiererin geworden und die hat mir das dann angeboten, dass sie das dann macht, sogar gratis, weil es ja Organspende ist. Und stattdessen habe ich dann eine Spende an Ärzte ohne Grenzen gemacht in ihrem Namen oder so. Sie hat dieses Organspende-Design mit dem ganzen Kreis und zwei Halbkreisen so uminterpretiert, dass so ein bisschen aussieht wie ein Bass. Also oben dran ist quasi der Kopf von meiner Bassgitarre und der Mittelstrich sind auch so vier Striche, die aber sehr unterbrochen sind. Also die meiste Zeit sind es nur zwei Striche und dann aber auch mal drei und dann mal vier im Sinne von Bassseiten. So, und das ist halt einfach ein Design geworden. Das hat sie wirklich toll gemacht und das hat mir dann sehr gut gefallen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt mal. Sind auch zusammen hingefahren. Sie wohnt in Buchholz und ihr Studio ist am Diebsteich in Hamburg und haben uns lange unterhalten. Alles nett, alles cool. Und dann sind wir da in dem Studio, ganz kleiner Raum. Also, nee, nicht kleiner Raum, ein gemütlicher Raum mit Sofa und hier und da und alles Mögliche. Und dann bereitet sie vor, sie muss das dann ja erstmal ausdrucken und dann so rauf kopieren mit so einem Schlecki-Tattoo so mäßig. halt als Vorlage. Mal, ja. Sie sticht das ja nicht frei Hand, sondern da ist dann quasi schon die Vorlage ist schon auf der Haut.
Und damit tätowieren nach Zahlen. So.
Damit es dann richtig sitzt, damit es auch gerade ausgerichtet ist und damit es mir dann auch gefällt. Und auch die Größe. Sie hatte dann irgendwie nochmal drei, vier verschiedene Größen ausgedruckt. Und das macht einen riesen Unterschied, ob es jetzt 9 Zentimeter oder 10 Zentimeter. Und ich fand das sehr hilfreich, nochmal zu sehen, wie es in ganz kleinen, also vergleichsweise klein und vergleichsweise groß dann auch auf der Haut aussieht. Naja, so, und dann hat sie irgendwie vorbereitet und ich habe noch ein bisschen irgendwie auf dem Handy rumgeklickt, irgendwie so getan, als ob ich arbeite. Und dann so, ja, jetzt können wir eigentlich loslegen. Und dann habe ich mich da auf den Stuhl, auf den Hocker gesetzt, meinen Arm auf so eine Lehne gelegt und dann hat sie angefangen zu tätowieren. Und das war halt mein erstes Tattoo.
Ja.
Und sie hatte mich schon darauf vorbereitet, so, ja, alle reagieren da so ein bisschen unterschiedlich und muss mal gucken, wie es dir geht. Und ich so, ja, wie schlimm kann es denn werden? Und dann fängt sie an. Und zum Glück habe ich keine großen Flächen. Ne? Also sind ja alles nur Striche. Ich habe ja keine ausgemalten Flächen. So, und dann dachte ich so, oh ja, es zwickt halt ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Also es tat jetzt nicht so weh, dass ich Autsch gerufen hätte. Und naja, also angenehm ist es nicht, aber es ist halt auch nicht besonders schmerzhaft gewesen, sag ich mal. So, dass ich gedacht hätte, ach ja, wenn sie das jetzt 20 Minuten macht oder eine halbe Stunde, kein Problem, halte ich durch. Und dann merke ich, wie ich anfange zu schwitzen. Und dann merke ich, wie mein Kreislauf runtergeht.
Oh, wow.
Und das war so, sag mal, was ist denn hier los? Und sie so, ja, das passiert manchmal, hier trink was. Und dann guckt sie mich an, oh, du schwitzt aber doll, schwitzt du oft so doll? Ich so, wenn ich Sport mache, schon, aber nicht, wenn ich sitze. Und das war total absurd, weil von meinem Kopf her dachte ich so, das kann jetzt nicht sein. Ich sitze hier, es zwickt ein bisschen, aber eigentlich ist alles okay und ich fühle mich safe. Aber mein Körper geht in eine
so ein Alarmmodus.
Stressreaktion, ein Alarm. Das habe ich niemals mit gerechnet. Ich war total überrascht und auch so ein bisschen perplex. Und dann dachte ich so, was kann denn das sein? Das ist doch jetzt nicht. Ja, doch, das. Ne? Hier, willst du, dann hatte sie so einen Traubenzucker. Hat sie mir Traubenzucker gegeben, damit ich da nicht vom Stuhl fall. Die war echt total lieb. Und hat da ihre Arbeit fertig gemacht. Und dann ging es auch wieder. Ne? Mit Traubenzucker und ein bisschen was zu trinken ging es auch wieder. Aber ich war halt total perplex. Und naja, dann hatte ich da halt so eine offene Wunde. Da kommt dann so ein Second Skin Pflaster drauf. Mhm. So ein transparentes. Man kann das dann schon sehen. Nach 3 Tagen macht man das ab. Und dann muss man es immer irgendwie eincremen, damit die Haut wieder gut verheilt. Angeblich soll es dann irgendwann nochmal siffen oder sonst was. Aber bei mir ist es echt super gut verheilt. Aber wie gesagt, das waren auch keine großen Flächen, sondern halt so Striche. Mhm. Und jetzt zeige ich es stolz irgendwie meiner Familie. Also Mareile ist gerade hier zu Besuch und Thorsten, mein Schwager und meine Frau, die sind ja alle tätowiert. Und der erste Kommentar ist immer, musst du nachstechen lassen. Ich so, was?
Was heißt das?
Das heißt, das habe ich auch bei denen schon gehört, man lässt sich ein Tattoo stechen. Mhm. So, und in dem Moment ist ja, also wo das Tattoo gestochen wird, ist die Haut halt kaputt. Ne? Und dann ist da so ein bisschen Blut vielleicht und ist da irgendwie Farbe und das wischt man dann halt weg. Aber am Ende siehst du halt nicht ganz genau, ob jetzt wirklich alles gemalt ist sozusagen.
Ah, und verstehe, ja.
Du hast dann eben auch Hautfetzen, wo Farbe drin ist, die dann wieder abgehen.
Okay.
So, und je nachdem, wie tief das dann an allen Stellen sitzt, welche Haut gerade kaputt ist, was irgendwie erneuert wird und so, sind dann vielleicht einige Stellen halt nicht ganz so, wie sie gehören. Und tatsächlich ist da so ein bisschen Lücke ist da jetzt.
Das heißt, du hast beim Tattoo immer 5% Murks am Bau und musst dann immer wieder hin nochmal.
Musst nochmal nachschminken sozusagen.
Ist das eingepreist? Aber was kostet das überhaupt?
Das weiß ich nicht. Also es war ja kostenlos.
Ach so.
Ich hab 250 Euro an Ärzte und Grenzen gespendet, weil ich wusste, dass Tätowierungen eigentlich teuer sind. Mhm. ich glaube, ein Tattoo in der Größe, ja, so 200 Euro bestimmt, okay. Keine Ahnung.
Ich kenne ja nur so krasse Tätowierer. Ich war den letzten, den ich kennengelernt habe, kennt man, glaube ich. Also wenn man in dieser Szene unterwegs ist, dann kennt man Daniel Benzmann aus kleines Dorf im Allgäu, wo du eigentlich denken würdest, dass so ein Typ wie Daniel da eigentlich nicht rumlaufen kann, ohne den ganzen Tag verprügelt zu werden, weil der ist halt komplett voll tätowiert. Musst du mal googeln, Daniel Benzmann, tue ich in die Shownotes auch. Also er macht halt so richtig riesengroße, krasse Kunstwerke und sowas. Also dann eben auch mit ausgemalten Flächen und so. Und ja, und das ist halt, das kannst du halt nicht bezahlen. Also ich.
Warte mal, sie hatte letztens irgendwie einen Post, wo irgendwie Preise dran standen. Die ist auf Instagram auch vertreten. Ich würde jetzt auch total gerne Werbung für sie machen. Das wäre aber auch ein bisschen gemein.
Ja.
Weil sie demnächst aufhört.
Oh.
Die fängt eine Ausbildung an.
Nee, dann machen wir weiter Werbung für, Daniel Benzmann.
Da, 60 Euro. Du kannst eine Reh für 60 Euro haben aus dem Adventskalender. Komm, ich schicke dir mal den Link, dann kannst du rein.
Ja, genau.
Bei, also by.judu.
Das ist, das schick mir einen Link.
Ja. Vielleicht hat sie dann ganz viele Follower.
Nun muss man gucken, hautmalerei.de ist das Studio von Daniel. Das ist wirklich krasses Zeug, was der macht. Also es ist echt richtig große Kunst. Also es ist wahnsinnig beeindruckend. Ich würde es mir jetzt nicht stechen lassen, aber ich finde das total irre. Auch so mit Schattenwürfen und also irre.
Mhm. Daniel Benzmann. Hütmüller.
Ja, Hautmaler. Der malt auch, also der tätowiert auch Tierhäute.
Aha.
Der ist Jäger. Unter anderem. Also
okay.
Der ist einer
unter von Kunst. Unter Kunst sieht man dann irgendwie wie ein Tierhäute aus.
Ja. Nur der ist halt Jäger, also der gehört zu der Truppe, die da in seiner Region halt die Wildbestände auch hegt und pflegt. Mhm. Und hat irgendwann gedacht, hier, Moment mal, ey, ich meine, was machst du mit dem, ne? Ziehst du dir das Fell ab und was machst du damit? Und da hat sich gedacht, ja, da kann man doch eigentlich auch drauf stechen. Und jetzt malt er dann auch noch auf Tierhäuten.
Ja, ich sehe da so ein Kuhleder mit einer Kuh drauf. Das ergibt Sinn. Ja, cool. Nee, also interessante Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Tattoo-Fan werde, so wie viele, die dann mit dem ersten anfangen und dann nicht mehr aufhören können. Ich glaube eher, das reicht. Also das ist halt wirklich was Besonderes für mich, dieses Tattoo. Und ich glaube sogar, wenn ich mir noch ein zweites stechen lassen würde, dann würde ich auch wirklich nicht mehr aufhören. Dann wäre ich halt auch irgendwann so, ja, jetzt hier noch und da noch, gib her. Ich glaube, das möchte ich nicht. Ich glaube, ich möchte, dass dies das besondere Tattoo bleibt, weil das ist eine gute Geschichte und es hat nichts damit zu tun, dass ich Schiss habe, umzukippen. Wirklich nicht. Ganz ehrlich.
Ja, weiß nicht. Also vielleicht das ist ja, das scheint ja auch so ein, ja, dieses, ich habe eins, dann will ich noch eins, dann will ich noch eins und noch eins. Gibt's da? Das ist ja ein psychologisches Phänomen. Gibt's da Arbeiten drüber? Woher das kommt, was das ist, warum das so ist? Das fände ich mal interessant. Weil man fügt sich ja absichtlich Schmerzen zu.
Das also ist so ähnlich wie beim Marathonlaufen. Fügt man sich auch so absichtlich Schmerzen zu.
Oder so Ritzen mit Bildern, weißt du?
Ja.
Das ist irgendwie, das fände ich mal total interessant.
Gibt's bestimmt.
Ja, vielleicht weiß das jemand aus der Hörerschaft. Also das fände ich mal richtig interessant.
Hat mich zumindest nicht befallen, ist nicht so schlimm. Was ich noch mit Painting, also Skin Painting, ich könnte noch Light Painting erzählen.
Hast du letztes Mal schon?
Habe ich?
Hm? Also,
warst du doch, warum ist das noch auf meiner Liste drauf?
Yosemite Nationalpark, ne? Nee, also in Amerika.
Ja, aber das habe ich jetzt auch zu Hause gemacht.
Ah, nee, also das hast du noch nicht erzählt.
Ich habe mir die Zutaten gekauft, also einen Schneebesen und eine Schnur und Stahlwolle in extra fein. Und dann bin ich im Garten, habe die angezündet und habe sie geschleudert.
Gibt es das bei dir irgendwo auf Instagram?
Ich glaube, das habe ich auch auf Instagram.
Okay.
Instagram.
Ja, bei irgendeinem anderen Meta-Produkt,
com
den du dich ausgeliefert Tobi hast. Bei Instagram anmelden.
Ja, das ist schlimm. Ja, tatsächlich. Der drittletzte Post ist der Recap aus Kalifornien, wo Daniel das gemacht hat. Und der davor ist bei mir im Garten.
Es lädt. Wie, der davor? Warte mal.
Ich schicke dir einen Deep Link.
Okay.
Über Signal.
Signal. Über WhatsApp.
Signal.
Ach, das sieht aber wirklich geil aus.
Das ist bei mir im Garten. Genau. So,
wie hast du das gemacht?
Ja, Schneebesen.
Boah.
Einer, also der möglichst ganz aus Metall ist.
Ja.
Übrigens, Pro-Tipp, wenn ihr es ausprobieren wollt und da eine Schnur durch den Henkel vom Schneebesen zieht, sichert nochmal den Henkel am Schneebesen, weil das ist mir tatsächlich passiert. Der Schneebesen hat am Ende so eine Öse, den ich gekauft habe. Ich habe so einen 3 € Billo Schneebesen, keine Ahnung was geholt. So, und er hat halt am Ende eine Öse. Und hat sich die Öse aus dem Schneebesen gelöst und der ganze Schneebesen ist weggeflogen mit brennender Stahlwolle drin. Keine gute Idee. Es ist nicht das, was man auf diesem Bild sieht. Also das, was da vorne landet, ist einfach nur brennende Stahlwolle. So, du tust dann halt Stahlwolle in diesen Schneebesen rein, zupfst sie so ein bisschen auseinander. Es empfiehlt sich, die feinste Stahlwolle zu nehmen, die du bekommst, also 0000 oder 000, Triple 0 oder Quadruple 0. Bei uns im Baumarkt gibt es eine Triple 0, aber die geht auch. Und dann hältst du da einen 9-Volt-Block dran oder ein Feuerzeug, je nachdem, was du gerade hast. Mhm. Mit einem 9-Volt-Block kann man auch sehr gut Stahlwolle anzünden. Was übrigens auch bedeutet, den 9-Volt-Block bitte nicht ungeschützt mit der Stahlwolle im gleichen Rucksack transportieren. das ist kein Pro-Tipp, sondern einfach nur gesunder Menschenverstand. Genau, und dann fängt es an zu glimmen. Also es geht nicht gleich in Flammen auf oder so. Man muss keine Angst haben, dass es sofort explodiert, sondern das glimmt dann so. Und wenn es richtig ausreichend glimmt und du es dann schleuderst, dann ist halt Luftzug, ne? Also dann ist halt Sauerstoff. Und dann fängt es halt doller an zu brennen. Und dann fliegt das Ding halt auseinander. Dann fliegen halt, also diese Lichtspuren, die du da siehst, das sind alles einzelne Teile von dieser Stahlwolle, die halt brennen und wegfliegen.
Sehr geil. Funktioniert sowas auch als Video oder sieht es dann peinlich aus?
Naja, wenn du einen Post weitergehst, dann siehst du ein Video davon.
Ein Post weitergehen.
Siehst du Daniel, wie er anfängt, sowas zu schwenken.
Ja. Nee, ein Video, ich sehe kein Video, was ist denn das hier? Weitere Beiträge von Tobi Bayer.
Ich schicke dir einen weiteren.
Das ist ja furchtbar. Ich hasse dieses Instagram.
Ist wirklich ganze, schlimm. Ja.
Das, was ist, haben die irgendwie... Irgendwie ist es schwieriger zu bedienen als früher, habe ich das Gefühl.
Das wird auch immer schlimmer. Und die haben jetzt auch die Mobile-App noch wieder geändert, aber einen riesen Artikel darüber geschrieben, warum.
Entschittification. Oh ja, als Video geht's. Nee, als Video sieht es auch irgendwie ganz cool aus, aber nicht cool genug.
Wenn man lernen will, wie es geht, ist so ein Video, glaube ich, ganz hilfreich, damit man nicht denkt, es muss schon irgendwie sprühen, bevor man es schleudert, sondern es fängt halt erst an zu sprühen, wenn es schleudert. Mhm. Ich finde das Video ziemlich cool. Also gerade der Moment, wo es dann richtig doll brennt,
ja,
mit der Reflexion auf dem
Teich. Dein Bild sieht besser aus.
Dankeschön. Wenn du einen weitergehst, also das ist ja so ein Karussell, das Video, da siehst du erstmal noch den Mond, den ich irgendwie hinter Daniel gekriegt habe. Siehst du das?
Warte mal, Klick. Ja, Mond mit Mensch.
Genau. Und dann das Foto aus der Langzeitbelichtung von genau diesem Swing.
Sieht auch cooler aus als das Video.
Ja. Naja, klar, mit der Langzeitbelichtung hast du halt so einen Feuerkranz irgendwie.
Ja, vor allen Dingen das Video, da kann man nachvollziehen, was passiert. Aber bei dem Foto, das sieht komplett unwirklich aus. Also da musst du dir erstmal überlegen, was zum Geier.
Es gab früher, gibt es wahrscheinlich immer noch, ein Silvesterfeuerwerk, das heißt Silbersonne. Mhm. Und eigentlich ist das genau das. Das dreht sich halt durch den Rückstoß, aber ansonsten fliegen da halt Metallspäne im Kreis von weg. Sieht sehr ähnlich aus, nur nicht ganz so spektakulär. Und ja, macht derbe Spaß. Und ich bin versucht, das noch viel mehr zu machen. Tatsächlich hat mich vorhin gerade eine Bekannte angerufen, die hat Hunde. Und aus irgendeinem Grund möchte die Fotos von ihren Hunden mit Feuerwerk haben. Ich dachte, ist das so eine Protestaktion? Sollen die irgendwie verstören? Warum willst du deine Hunde anzünden? Ich verstehe das nicht. So, nee, aber die Hunde sollen natürlich nicht brennen, sondern es sollen einfach nur schöne Bilder werden von ihren Hunden, weil sie ihre Hunde sehr gerne mag und weil sie Feuerwerk gerne mag. Und die Hunde haben überhaupt nichts dagegen, wenn irgendwo was knallt oder pufft, weil die sind drauf trainiert, dass es dann Leckerli gibt. Die freuen sich immer, wenn einer böllert.
Eigentlich auch keine schlechte Idee, die dann irgendwie so rum zu konditionieren.
Ja.
Das wird aber trotzdem, es wird jetzt wieder so schlimm. Silvester ist echt die Hölle. Ey. Wenn
Silvester ist immer schlimm und deswegen fand ich das Konzept zuerst irgendwie merkwürdig. Und ja, mal gucken, was wir machen mit den Hunden. Mhm. Ich darf die aber nicht anzünden, weil...
Die Hunde?
Ja, weil das Rassehunde sind und die müssen noch zu irgendeiner Ausstellung einen Preis gewinnen.
Oder ansonsten dürftest du sie anzünden.
Bei dem einen sagt sie, ist nicht schlimm. Nein, ich werde keine Hunde anzünden. Natürlich nicht.
Ich schreibe das in die Shownotes. Tobias wird keine Hunde anzünden.
Nein, ganz bestimmt nicht. Und das ist nicht die Ironie von vorhin. Gut. Dann muss ich das jetzt auch mal rauslöschen hier aus meiner Themenliste.
Oh, ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Ich bin ja umgezogen zu Podigy mit dem ganzen Vrindgelöte, ne?
Ja, man kann die Kommentare nicht mehr abonnieren.
Die Kommentarsituation bei Podigy ist nicht nur unbefriedigend, es ist katastrophal. Also man kann unter den Sendungen Kommentare dalassen, aber es ist tatsächlich katastrophal. Es gibt überhaupt keine schöne Einstiegsseite in die Kommentare, selbst im Backend nicht. Es ist kein Threading, also du siehst nicht, wer hat auf wen irgendwie geantwortet so ein bisschen. Du siehst auch nicht. Also es gibt ja keine Seite, wo du direkt in die Kommentare kommen könntest oder sowas. Und jetzt habe ich lange überlegt, also jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, ist egal, ne? Weil es kommentieren ja recht wenig Leute. Also es gibt immer mal wieder Kommentare, es sind ja recht wenige. Und letztendlich geht es ja darum, die Sendung zu senden und dann müssen wir halt irgendwas anderes machen. Dann müssen wir uns halt auf Mastodon austauschen oder sonst was. Ich gehe jetzt einfach, also mein Problem ist ja, ich will dieses Blog nicht selbst hosten, weil ich... Das ist mir zu gefährlich, ganz einfach. Ich habe nicht genug technischen Sachverstand, um ruhig schlafen zu können für den Fall, dass mal wieder irgendwer irgendwo irgendein Plugin aufgehackt hat oder sowas. Sagt mein Admin, ja, kein Problem mehr, das geht doch zu WordPress. So. Also zu Automattic, dieser Firma, die WordPress.com macht. Stellt sich raus, ja, kann man ja nämlich ganz einfach machen. Und ich habe mir überlegt, ich ziehe jetzt einfach mit vrind.de, also mit dem Blog, zu WordPress. In der Hoffnung, dass es dann genauso aussieht wie vorher und muss dann halt noch ein oder zwei oder drei, ich weiß nicht wie viele Arbeitsschritte mehr machen in der Postproduktion, um alles das, was ich bei Podigy veröffentliche und von da aus wird ja auch der Feed ausgespielt und sowas, um dann halt jeweils nochmal im Blog ein Posting zu der jeweiligen Sendung zu machen. Also das heißt, Vrind wird ungefähr weiter so aussehen, wie es ausgesehen hat. Die Files liegen nur woanders und die alten Files, die wird man wahrscheinlich dann auch nicht mehr über vrind.de runterladen können. Aber dann ist wenigstens die Kommentar-Community gerettet, habe ich gedacht. Hm. Und so teuer ist das gar nicht. Das sind irgendwie 120 Euro im Jahr oder so. Da waren es sogar für 2 Jahre.
Bei Automattic?
Ja. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ja. Also ist jetzt irgendwie jetzt nicht so, dass ich denke, oh shit, das schöne Geld. Sondern es ist tatsächlich so, dass ich glaube, nee, das ist es mir absolut wert. Ja. Jetzt läuft gerade im Hintergrund läuft irgendwie der Umzug und das hat aber nicht so gut funktioniert, weil mein Admin hat das Blog gehärtet. Also da ist noch ein Pop-up-Login davor. Du kommst gar nicht erst bis zum WordPress-Login bei mir, weil da noch ein Pop-up davor ist mit schlimmem Passwort und tralala. Und da muss jetzt WordPress.com dran vorbei und das importieren. Aber das sollte eigentlich in den nächsten Tagen dann passiert sein.
Sehr gut.
Finde ich irgendwie, also vielleicht klappt es ja. Ich hoffe. Wenn nicht, dann halt nicht. Hätte ich ja wieder Pech gehabt.
Übrigens, die Katrina, die mir in Kalifornien das mit dem Light Painting, also Daniel und Katrina waren da die beiden Light Painter. Katrina bietet das auch als Workshop an, also wer das lernen möchte. Aha. Das kostet nur $2,000 für ein Wochenende. Und dann habe ich überlegt, warum biete ich eigentlich nicht solche Workshops an?
Ja.
Nachteil ist, es gibt hier gerade keine Wüste. Also man muss das halt irgendwo machen, wo man entweder Sachen anzünden darf. Ne? Also wenn ich hier mein Gartenhaus angezündet hätte, dann hätte wahrscheinlich der Ex-Bürgermeister mich angezeigt wegen unerlaubtes Feuermachen oder so.
Aber Landesemissionsschutz.
was auch immer. Aber also wenigstens wäre es halt ich. So, aber ich kann jetzt halt nicht irgendwo auf einer im Wald das machen oder so und den Wald anstecken. Also das geht halt nicht. Sie kann das da halt am Strand machen, weil da ist Strand und Wasser. Also ich müsste halt erstmal.
Kannst du das bei dir im Garten machen? Dein Garten
ich kann ist das doch irgendwo. Ich hab das ja offensichtlich bei mir im Garten gemacht.
Ja, eben.
So. Achso, den Workshop.
Ja.
Wenn ich einen Workshop anbiete bei Bayers im Garten.
Genau.
Für 2000 Light Euro zu mir kommen. Ich mache auch Kuchen.
Spratze, also wer das Light Kuchen Garden möchte.
Naja, weiß ich nicht. Nein. Aber anderes Fotoprojekt habe ich noch zu berichten. Die 12x12 Challenge, die ich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres erwähnt hatte, nähert sich dem Ende zu. Die Idee war ja, in jedem Monat des Jahres 2025 einen Film mit der Hasselblad zu belichten, mindestens.
Hat es funktioniert?
Noch nicht. Ich muss den Dezemberfilm noch belichten. Und dann davon ja auch noch mal 4 Bilder auswählen, die dann in dieses 2x2-Format kommen. Aber ich sehe das nicht als, also es ist natürlich im Moment nicht hell, also es gibt kein Licht. Norddeutschland ist dauerhaft von einer dicken Wolkendecke überspannt und meine Solaranlage schläft den ganzen Tag. Also
echt? Kommt gar nichts raus?
Doch, ja, es kommt so 40 Watt maximal oder mal 60 Watt oder so, aber nicht die 800 Watt, die ich eigentlich ganz gerne hätte oder 600 Watt oder irgendwie. Im Sommer war das halt wirklich sehr erklecklich und jetzt passiert halt einfach fast gar nichts.
Ja, ich merke das ja auch in der Solar-Ding,
sie dauerhaft, vom Bus. Ja. Dauerhaft bewölkt ist einfach. Ja. So, und das macht es ein bisschen schwer. Aber ich habe mir jetzt gedacht, dann nehme ich halt Licht mit. So, und die Jasmin Schreiber, ihr kennt es ja auch, du hast ja schon mal einen Podcast aufgenommen, genau. Die postet auf Instagram immer so Makros von Moosen und von Schnecken und von, weiß ich nicht, von ihren Waldspaziergängen. Total geil. Und jetzt habe ich, noch so einen Makro-Objektivring für die Hasselblad. Den kann man zwischen Objektiv und Kamera spannen. Ja. Und dann kann man halt auch Makro machen. Und dann nehme ich halt Licht mit. Und gehe halt in den Wald und versuche mal mit der Hasselblad jetzt irgendwie Makrofotografie mit extra Licht zu machen und so. Das ist mein Projekt. Was ich aber eigentlich zum 12x12 Projekt sagen wollte, zu dieser Challenge, die war zu einfach. Ich habe die Latte nicht hoch genug gehängt. Okay. Also manchmal musste ich mir natürlich, also das Ziel war ja, den Arsch hochzukriegen und zu fotografieren. Ja. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, hätte ich diese Challenge nicht bekommen. Aber ich glaube, eigentlich wäre es noch cooler gewesen, wenn ich eine ernsthafte Chance auf Scheitern gehabt hätte. Und die hatte ich eigentlich nicht.
Aber
ich musste ja nur den Arsch hochkriegen.
Aber wie sollte die Latte denn, also wo sollte die Latte denn liegen, damit du scheitern kannst?
Wenn du keine Latten kennst, an denen du scheitern kannst, dann bist du ziemlich positiv auf dein Leben eingestellt. Aber stell dir vor, ich hätte gesagt, ich möchte jeden Monat einen Film mit der Hasselblad belichten, ein Foto davon auf Instagram posten, es muss mindestens 1000 Likes kriegen.
Okay, ja gut, so könnte man das machen.
Scheitern.
Daran kann man möglich, aber ich hätte jetzt eher gedacht, so von wegen 12x12, dann halt 120x12 oder fotografieren nur auf dem Kopf stehend oder sonst irgendwie. Also du kannst das ja im Prinzip alles.
Habe in jedem Monat eine neue Idee, ist auch was, woran du scheitern kannst. So, also ich habe ja jetzt mehrfach Porträts gemacht zum Beispiel. Ja. Ja, und ich hätte ja auch in die Challenge mit reinnehmen können, nicht zweimal das gleiche Genre oder so. Ich weiß es aber nicht. So, und jetzt habe ich mir eigentlich gedacht, fürs nächste Jahr, ich habe mir einen Drucker gekauft, dass ich jede Woche einen Druck machen möchte. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal eine größere Challenge, weil ich auch gar nicht jede Woche zu Hause bin. Manchmal bin ich für 2 Wochen weg. Also da muss ich mir schon irgendwelche Regeln ausdenken, die ich dann auch überhaupt erfüllen kann. Also wenn es von sich aus zum Scheitern verurteilt ist, dann will man das ja auch nicht. Aber ich überlege jetzt gerade, wie ich es noch anspruchsvoller machen kann, sodass ich halt wirklich, ich glaube, so eine Challenge macht nur dann wirklich Spaß und man ist nur wirklich dann stolz, das geschafft zu haben, wenn es halt auch echt schwer ist.
Mag sein, ich kann mit Challenges, kann ich sowieso nichts anfangen. Da, wenn du das sagst, dann ist das so. Also tatsächlich, das ist nicht. Das sage ich ja schon immer. Ich will ja gar nicht gewinnen. Menschen spielen nicht gerne mit mir, weil ich nicht gewinnen will. So, darum ist mir das ein bisschen fremd, so eine Challenge mir selber zu geben. Das habe ich noch nie gemacht.
Es geht da nicht um Gewinn, sondern um Schaffen. Ist das was anderes? Ich glaube, das ist was anderes.
Weiß ich, ja, es ist. Natürlich will ich.
Es geht um kollaborative Spiele. Kennst du die so Herr der Ringe? Ist so ein typisches nee. Kollaboratives Spiel, wo man nicht gegeneinander spielt und einer gewinnt Malefiz, sondern alle spielen gemeinsam gegen das Spiel ja. und müssen quasi eine Aufgabe lösen. Am Ende hast du es geschafft oder nicht?
Ich kenne nur Leute, die mit mir, also mit denen, also ich kenne nur Leute, die irgendwie viel zu kompetitiv für meinen Geschmack sind. Also das ist, ist nicht meine Welt. Und Dinge zu schaffen, nehme ich mir natürlich auch vor, aber halt nicht im Sinne einer Challenge, die ich über ein ganzes Jahr ziehe und sowas. Das ist mir wahnsinnig fremd, diese Art zu denken, zu fühlen.
Ich finde das manchmal ganz hilfreich, ja, wenn man irgendwie, also es gibt machen. Ja keinen echten Grund dafür, dass ich jetzt jeden Monat einen Film vollknipse. Also das ist ja wirklich nur ein Hobby und ich fand es einfach zu schade, dass die Kamera hier so ungenutzt rumliegt, deswegen habe ich mir diese Challenge ausgedacht. Dass es nicht für jeden funktioniert, ist mir auch klar. Darum ging es mir auch gar nicht. Ich wollte jetzt nicht hier Anleitung für alle, macht alle Challenges, sondern ich habe einfach nur für mich nochmal Revue passieren lassen, wie war denn jetzt diese Challenge? Hat sie das bewirkt, was ich wollte? Ja, hat sie. Was habe ich noch daraus gelernt? Ich glaube, es wäre noch lustiger oder interessanter gewesen, wenn sie schwieriger zu erreichen gewesen wäre. Also wenn es nicht so ein Selbstgänger gewesen wäre. Ich musste es ja einfach nur machen. Es war nicht schwer. Manchmal war es so, ich habe irgendwie keine konkrete Idee. Was mache ich denn nur eigentlich? Und vielleicht nehme ich den Haser mit, wenn ich in den Wald gehe und Makros mit
extra Licht. Du meinst die Nebelmaschine.
Richtig. Ich weiß nicht, muss ich mal reinfragen, was es eigentlich ist.
Das ist natürlich, ist es eine Nebelmaschine, weil da kommt Nebel raus. Nein, das ist Dampf.
Aber es kommt auch Haze raus.
Haze. Haze war früher, habe ich wahrscheinlich, als du das erzählt hast, auch schon gesagt. Haze, es gab früher gab es eine Grassorte, die hieß Haze.
Ja.
Hast du mal geguckt, das Zeug einzuatmen? Hast,
aber ja, aber es ist halt wirklich nur Dampf. Ach, also es ist ja nicht mal mit Geschmack oder Geruch oder so.
Moment, du hast versucht, das Zeug einzuatmen, um auszuprobieren. Hast du nicht.
Nein. Okay. Aber es passiert halt. Und die Leute, die ich fotografiert habe, die dann Haze um sich rum hatten, meinten, das schmeckt ja nach gar nichts. So, aber eigentlich ist es ja auch nur eine E-Zigarette. Theoretisch könnte ja aber Geruch oder Geschmack oder Dings drin sein.
Stimmt, muss nur irgendwie dieses Harz da reintropfen, diese genau. Öl. Ja.
Ja. Bisschen Nikotin noch und so. Was man so braucht. Ah ja. Nee, mal gucken, ob ich die Druck-Challenge überhaupt mache. Also richtig. Ich weiß noch nicht, wohin mit den Drucken. Was mache ich denn mit 52 Ausdrucken?
Eine Ausstellung?
Und welches Format drucke ich eigentlich? Eine Ausstellung. Wo soll ich denn eine Ausstellung machen? In meinem Garten.
Fotoscheune Karkensdorf. Gibt's nicht? Eine Fotoscheune Sprötze. Irgendwie, gibt's das nicht? Gibt's nicht irgendwie, weiß ich nicht, im Bürger, wie heißt hier, im Rathaus, in der Leihbücherei, wo man halt so Ausstellungen muss. Gibt's einen Kunstverein bei euch vielleicht?
Es gibt so Kulturvereine, ja,
ja. Stimmt. Ja. Ist doch vielleicht eine ganz witzige Idee. Machst dann deine Challenge, druckst die Dinger groß aus, machst eine Ausstellung, können die Leute dir das auch noch abkaufen.
Ich wollte eigentlich klein drucken. Große Drucke sind teuer.
Ja, können sie teurer verkaufen halt, ne?
Stimmt.
Ja, oder du druckst klein, machst schöne Rahmen drum und verhökerst die bei Etsy oder wo auch immer man heutzutage seine Sachen verkauft.
Ich will da kein Geschäft draus machen. Das ist mir zu kompliziert. Die Lea hat das gerade gemacht. Die Lea Oswald hat jetzt einen Shop. Könnt ihr Bilder kaufen? Kann ich auch nur empfehlen. Aber es war so kompliziert und sie hat so geflucht, wie schwer das ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen klarzuziehen. Dass ich für mich gedacht habe, ich hatte vorher schon kein Interesse, das zu machen. Aber dann dachte ich so, auf gar keinen Fall verkaufe ich Fotos im Internet.
Na gut.
Soweit kommt's noch.
Naja, aber du, ich weiß gar nicht, also jeden Abend erzählt mir Charissa, dass für Entrepreneure ein ganz, ganz tolles Ding ist.
Ja, das musst du mal Lea erzählen.
Okay, du kriegst...
Schöne Grüße übrigens, ich weiß, du hörst dir zu, Lea.
Du hast das Problem nicht
mit...
Du hast das Problem mit Charissa nicht.
Wer ist denn Charissa?
Das ist eine Dauerwerbung vor so ziemlich sämtlichen Podcasts, ich glaube, die bei Acast gehostet werden. Ah. Da erzählt dann immer eine Frau, die vermutlich Theresa heißt, aber Theresa spricht, also so, dass alle denken, hä, heißt sie nicht Charissa? Und erzählt dann, dass...
Hallo, mein Name ist Charissa.
Charissa, genau. Früher waren es immer noch Charissa und Nemo und ich weiß gar nicht, was passiert ist, ob die beiden sich getrennt haben. Es kann gut sein, dass sie sich getrennt haben. Jedenfalls erzählt die mir den ganzen Tag, also jedes Mal erzählt die mir, dass, also vom ersten Moment an, also seit sie ihr Business, ich habe keine Ahnung, was sie macht, seit sie ihr Business gemacht hat, vom ersten Moment an, wirklich die tolle Lösung gewesen. Sie würde allen Entrepreneuren empfehlen, das auch so zu benutzen. Und ich denke immer so, hör mal, sag mir doch wenigstens mal, was dein scheiß Shop ist. Macht's aber nicht. Und was ist mit Nemo?
Arme Nemo.
Findet Nemo.
Ja, das ist jetzt der Aufruf aus dieser Sendung. Ich höre ganz wenig Podcasts, wo Werbung drin ist. Also ja, Wochendämmerung ist ja manchmal Werbung drin.
US-Produktionen so halt. Ne?
Ja, höre ich echt ganz wenig. Der einzige Podcast, den ich sehr regelmäßig höre, und zwar jeden Tag zweimal, am Wochenende einmal, ist von Zeit. Jetzt nicht mehr Zeit Online, die sind ja gemerged mit der Zeit. Was jetzt? Der Nachrichtenpodcast. Mhm. Und da ist halt jeden Tag Werbung drin. Mhm. Manchmal zweimal, glaube ich sogar. Und more often than not ist das die gleiche Werbung. Und wenn ich eine Woche lang höre, dass ich jetzt endlich dieses scheiß Auto kaufen soll, also das nervt auch richtig. Dann sollen sie mir lieber mal anbieten, aber also ja, aber ich kenne den Effekt, wenn du die gleiche Werbung irgendwie 100 Mal hörst. Chorizo
von Aber es ist halt tatsächlich ist es so, dass das ist so nervtötend mittlerweile, weil das seit Jahren immer derselbe Spot ist, außer dass Nemo nicht mehr dabei ist. Ich würde eben nicht zu gehen, sondern mir irgendwas anderes überlegen. Also ich würde gucken, gibt es irgendeine Alternative?
Weil diese Werbung
so nervt. Diese Werbung mich so unglaublich nervt, ja.
Aber immerhin weißt du, dass es das gibt und alle unsere Hörer wissen das jetzt auch.
Nö, ich piep das aus.
Soll ich jetzt auch noch sagen, welches Auto mich bei Zeit so genervt hat?
Kannst du machen, piep ich auch aus.
Ich habe es tatsächlich vergessen.
Was?
Es war ein Autohersteller, den ich kannte. Ich habe aber vergessen, welcher es war.
Na gut.
Super. Hat wohl nicht funktioniert, die Werbung.
Nee, nicht so richtig.
Seid ihr doof.
Eine
nette Anekdote noch.
Eine nette Anekdote noch, okay.
Ich habe einen Kumpel, Volli. Mit dem habe ich schon in der Vorschule, also im Kinderkreis, Spielkreis, da habe ich den kennengelernt. Es hieß nicht Kindergarten bei uns in Wisset, sondern der Spielkreis. Und in der Schulzeit haben wir halt sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also war damals lange Zeit mein bester Kumpel und dann bin ich nach Hamburg gezogen, haben wir ein bisschen aus den Augen verloren, irgendwie unterschiedliche Wege eingeschlagen. Mittlerweile machen wir wieder öfter was zusammen, also seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob ich schon von ihm erzählt habe, aber er ist halt ein ganz, ganz lieber Kerl und von früher einer meiner besten Buddies. So, mit dem habe ich früher Heavy-Metal-Platten gehört, weil wir waren ja, also ich bin ja 1974 geboren, das heißt, als wir dann irgendwie 12 waren und das erste Mal uns für Musik interessiert oder so in dem Alter, mein ältester Bruder hat schon AC/DC gehört und wir fanden irgendwie Rock irgendwie ganz cool. Dann sind wir nach Hamburg gefahren zu Michelle und haben uns Schallplatten gekauft. Und das war auch prägend für unsere Freundschaft, dass wir halt beide Rock mochten oder Heavy Metal. So, jetzt, wie viele Jahre? 45 Jahre vorgespult oder 35, wenn man aus der Plattenphase kommt, schreibt Volli mich an, hey, Deep Purple spielt in Buchholz in der Empore. Wollen wir da hin? Also natürlich nicht Deep Purple, sondern eine Coverband. Und ich dachte so, ja, Deep Purple war jetzt
die Coverband. Die, also D-I-E, neues Wort Purple. P-U-R-P-E-L. Deep Purple. Spielen
Nein.
in Buchholz. Deep Purple.
Also, die Band heißt tatsächlich anders und zwar, warte mal, wie heißen sie denn? Die Purple Tribute Band. Oh, ich habe vergessen, wie sie heißen.
Naja, ist ja auch egal, Hauptsache Heavy. Also,
nein,
ja
ich möchte die erwähnen.
Nein, es klingt ja eh alles gleich.
Entschuldigung.
Rockmusik klingt immer gleich.
So, die Purple kommt ja tatsächlich nächstes Jahr nach Hamburg. Demon's Eye heißen die. So, Demon's Eye heißt die Band. Ich hätte auch für eine Deep Purple Coverband 1000 bessere Namen gehabt. Also Highway Stars. Also Demon's Eye ist ja einer der Songs von Deep Purple. Und Highway Star ist ein anderer Song, der auch immer gespielt wird und ein guter Opener ist. Haben sie auch als ersten gespielt. Und die Highway Stars wäre doch ein viel besserer Bandname für eine Deep Purple Tribute Band. Oder Children in Time. Oder Smokers on the Water. Oder Stranger Kind of Women. Oder Women from Tokyo. Oder Perfect Strangers. Meine Güte, es gibt so viele Bandnamen,
Highway die sie to auch Hell. Personen.
Ja. So.
Enter Sandman.
Gut gemacht. So, zumindest hat Volli gefragt, wollen wir da hin? Also, ja. Und Buchholz ist halt, naja, ist eine Stadt, so, hat seit 30 Jahren oder so Stadtrechte, hat irgendwie so 30.000 Einwohner oder was, also ist nicht mal besonders klein, aber ist so ein bisschen halt Vorort von Hamburg, wenn man es mal ganz ehrlich nimmt. da gibt es auch viel Industrie und viele Menschen, die dort leben, arbeiten dort auch. Das ist ganz anders als Karkensdorf. Karkensdorf ist ein Satellitendorf. Ja. Natürlich gibt es auch Menschen, die hier in Karkensdorf arbeiten, aber ja. Das
ist im Wesentlichen eine Schlafstadt, ne?
Buchholz ist nicht im Wesentlichen eine Schlafstadt.
Nicht da gibt's schon
Karkensdorf, ja. Das ist ja keine Stadt. Das ist halt
ein Schlafort.
Ich weiß nicht mal, ob Karkensdorf ein Dorf ist, ehrlich gesagt.
Schlafdorf.
Genau. Siedlung, Schlafsiedlung. Ohne Infrastruktur. Buchholz hat Infrastruktur. Und Buchholz hat die Empore, das ist eine Veranstaltungshalle. Sehr schick. Also wie so ein schickes Theater, recht modern, so 80er Jahre modern vielleicht. Aber da kann man auch wirklich tolle Veranstaltungen besuchen. Also die haben halt immer ein gutes Programm. Ich habe da mal, keine Ahnung, ist ja auch egal. Oliver Rohrbeck war mal da, hat eine Lesung gemacht und an solche Sachen halt. Und das ist schon ganz cool, dass es hier vor Ort das gibt, so dass man nicht immer nach Hamburg reinfahren muss. Mit dem Zug von Buchholz zum Hamburger Hauptbahnhof ist eine Viertelstunde. Das ist nicht wirklich
schlimm. Ach, diese S-Bahn-Distanz, ja.
Ja, ja, das ist so wie vom Tempelhofer Feld zum nach Mitte oder so.
Ja, genau.
Na gut, also Demon's Eye kannte ich nicht, sagte mir nichts. Deep Purple war so, ja, habe ich früher gehört. Und ich kann mich immer noch an die Live in Japan oder so erinnern, die Folly auch damals hatte. Und ich habe sogar mal Black Knight, einen der Deep Purple Songs, gecovert. Das war einer der ersten Coversongs, die wir damals 1992 mit Remedy gespielt haben. Und also nicht abgeneigt, aber oh, so. Und dann dachte ich, na gut, einen Abend mit Folly verbringen ist immer geil, machen wir. So 30 Euro Coverband-Konzert, wie schlimm kann es werden? Und dann sind wir dahin und es war witzig, weil ich hatte schon beim Kartenkaufen gesehen, es gibt Sitzplätze. Und es sah auf dem Saal, auf dem Saalplan so aus, als wären die Sitzplätze vorne. Und das waren sie natürlich auch. Das heißt, vor der Bühne waren so 10 Sitzreihen und dahinter war der Stehplatzbereich. Und das ist natürlich total sinnvoll, weil vorne saßen dann die ganzen, was hat Folly gesagt?
Fußkranken.
Nee, die Silberlocken.
Die Silber, genau, die also Best-Ager.
Ja, ja, also da waren wirklich nur graue Haare vor. Ja. Sehr lustig. Und die saßen auch tatsächlich die meiste Zeit. Ab und zu sind mal zwei aufgestanden, haben so ein bisschen mitgeklatscht auf 1 und 3. Und dann haben sie sich wieder gesetzt, weil es dann doch zu anstrengend war. Und wir standen natürlich, wir waren ja die Jungen. Also wir waren tatsächlich die Jüngsten in dem ganzen Saal. Achso, nee, die Veranstaltungstechniker waren auch noch jung. Und die Musiker auch. Der Schlagzeuger ist Gründungsmitglied von dieser Tribute Band und die gibt es auch schon seit 1998. Und die haben tatsächlich schon mit John Lord und anderen Deep Purple Original Mitgliedern zusammen Musik gemacht. Also die sind tatsächlich sehr gut auch mit Deep Purple vernetzt gewesen oder noch. Und stellt sich raus, die sind echt gut. Also es war wirklich so, Folly und ich dachten so, naja, trinken wir ein Bierchen, mal gucken, so machen uns über Leute lustig. Nee, es war ein wirklich geiler Abend. Und wenn ihr auch nur ansatzweise was mit 70er-Jahre-Rock anfangen könnt und irgendwo Demon's Eye spielen, geht da hin.
Das ist okay.
Echt geil.
Sind die, also ich kann es nicht beurteilen, also sind Demon's Eye sehr, sehr gut oder sind Deep Purple überbewertet? Das kann ja genauso, kann ja sein, dass Deep Purple einfach nur einen bestimmten Klang erfunden haben und es darum, weißt du, so ikonisch ist. Aber vielleicht sind es ja gar keine so herausragenden Musiker. Ich kann es echt nicht beurteilen, darum frage ich.
Also die Musiker von Deep Purple sind definitiv ziemlich gut. Die sind jetzt nicht, ja doch, also die sind sehr, sehr gut. So.
Okay. Also es ist nicht so, ihr Kind ist nicht hochbegabt, sie sind einfach nur sehr dumm. So nicht.
Ja. Nee, so nicht. Okay. Die sind tatsächlich sehr gut. Und sie haben eben auch einen Sound erfunden und Songs geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, also das gab es damals halt nicht. Ich glaube, die ersten Platten sind ja Ende der 60er rausgekommen. Und das war halt echt hart. Also da war halt wirklich Metal zugange mit so einer verzerrten Hammond-Orgel. Mhm. So, und Demon's Eye machen es halt richtig gut, das zu wiederzuspiegeln. Die klingen echt wie so eine 70er-Jahre-Rockband. Die haben halt auch eine Hammond auf der Bühne, die ist ordentlich verzerrt und es geht echt ab. So, und dann haben sie einen Gitarristen, der spielt das alles rauf und runter, aber davon gibt es echt viele. Also das ist jetzt kein Ja, man braucht einen sehr guten Metal-Solo-Gitarristen, um das machen zu können. Mhm. Aber die sind jetzt nicht, also davon gibt es jetzt nicht nur zwei in ganz Deutschland, die das könnten oder so, sondern das ist schon etwas, was viele können. Ich glaube, der Keyboarder muss halt echt was Besonderes sein. Der Schlagzeuger muss was Besonderes sein, weil der halt irgendwie grooven muss mit dem Bassisten. Und du brauchst vor allem einen Sänger, denn Deep Purple, der Sänger, also alle Sänger von Deep Purple, die hatten ja mehrere, haben halt sehr hoch gesungen. Dieses
Okay, so Falsett.
Kennst du Child in Time von Deep Purple?
Bestimmt, aber ich kann
da das. Da gibt es Szenen, wo er besonders hoch schreit und das ist ganz geil, aber wenn es dann nicht gut gesungen wird, kann es auch sehr schrecklich werden. Und Child in Time live von Demon's Eye, ich bin geschmolzen, es war wirklich geil. Also ich hätte niemals erwartet, dass so ein Abend dann so geil wird. Also Hut ab, Demon's Eye, gute Arbeit.
Tue ich mir die Shownotes, kann man sich hier anhören. Also wenn man diese Musik mal, aber ich will jetzt auch nicht unken, also es klingt immer so, als würde ich unken. Ja. Ich kann halt mit dieser Musik nichts anfangen. Darum tue ich jetzt auch noch einen Musiktipp raus, weil es ist ja Vorweihnachtszeit. Ja?
Ja.
Und in der Vorweihnachtszeit, es ist tatsächlich so, dass in der Vorweihnachtszeit höre ich gerne weihnachtliche Musik. Also so, ne?
Und lang hat Rolf Zukowski gecovert.
Ach, ernsthaft?
Der hat in der Weihnachtsbäckerei neu interpretiert.
Super. Auch schön, das ist super. Nee, ich höre ja gerne Webradio und eins meiner Lieblingswebradios ist Soma FM, kommt aus den USA, ich glaube San Francisco irgendwie. Und wir haben jede Menge wirklich tolle Streams, also auch Rockmusik. Es gibt eins, das heißt Secret Agent, heißt ein Stream, da ist dann nur so James Bond Musik dabei und sowas. Und die haben einen Stream und den finde ich wirklich total geil. Also man muss das auch also es ist, wenn das so ein paar Stunden gelaufen ist, dann hat man auch so ein bisschen so ein Ohrwurmproblem. Der Stream heißt Department Store Christmas. Und das ist genau diese Musik, die im Laden läuft, während du Weihnachtsgeschenke kaufst. Weißt du, dieses
Stimmt, das heißt Musik,
Jingle Bells Gelöte und so. Es ist total, aber ich bin wirklich, ich mag das total gerne, weil das ist so ein Es gibt einem so eine Art Geborgenheit.
Soma ist übrigens aus San Francisco. Und da gibt es einen Stadtteil, der heißt South of Market, Soma.
Ah.
Und Soma ist außerdem noch eine Perfect Pleasure Drug aus Aldous Huxley's Brave New World.
Ja, das weiß ich auch noch, ja, stimmt.
Aber wenn die aus San Francisco kommen, dann meinen sie vielleicht eher South of Market.
Ja, oder beides. Das klingt auf jeden Fall plausibel, ja. Also falls du den nicht kennst, den Laden, gib ihm eine Chance, hör dir das mal durch, was die da alles machen. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
Kannte ich noch nicht, danke.
Und es ist vor allen Dingen werbefrei. Also die einzige Werbung, die sie machen, ist, hey, wir sind werbefrei, wie wär's mit einer Spende?
Ach, cool.
Und das ist wirklich super. Also es ist einer von den beiden Sendern, die ich regelmäßig mit Geld bedenke. Also Soma FM und halt Byte FM aus Hamburg.
Nice. Hm? Gute Sache.
Auch Department Store Christmas ist wirklich Also man nimmt das nicht so, also es ist halt tatsächlich, du merkst, also es läuft halt so im Radio im Hintergrund, so während du im Kochen bist oder weiß der Geier was. Und du nimmst es halt nicht so wahr, also du hörst nicht Musik, ne? Weil du hörst halt nicht hin, sondern es läuft halt ganz nette, so irgendwie die Lichterkette ist an und sonst irgendwas. Und irgendwann denkst du, woher hab ich diesen Driss Ohrwurm denn jetzt schon wieder? Dashing through the snow. Weißt du, so kann ich sehr empfehlen. Kann man sich selbst mit fertig machen, wenn es denn mal sein muss.
Sehr schön.
Kommen wir zu den Achso, ich fange an mit den Nachrichten. Hatten wir ausgemacht. Okay, dann fange ich mal an. Australien.
Die erste Nachricht kommt aus Australien.
Australien.
Komm, gib dir wenigstens Mühe.
Einmal wenigstens. Einmal Mühe. Australien. Social Media Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft getreten. Hast du die Titelseite von der Taz morgen gesehen?
Nee.
Das ist ein Foto von Söder. Social Media Verbot für kindische Menschen. Ja, Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft getreten. Ja, wie blöd kann es noch werden eigentlich?
Wieso blöd? Also ist doch gut.
Nein, ich halte das für vollkommen bescheuert tatsächlich. Ich halte das für sinnlos, weil erstens sind nicht 14-Jährige in den sozialen Medien ein Problem, sondern 45-Jährige in den sozialen Medien sind ein Problem. Also eigentlich ist das, die da inkompetent mit umgehen, sind die Erwachsenen. Darum haben wir überhaupt nur das Problem, dass irgendwie die extreme Rechte so groß geworden ist, nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt. Ich finde, dass sie das ganze Problem so fällt Social Media komplett falsch angehen. Wenn die ein Problem damit haben, dass junge Menschen in Social Media irgendwelchen Inhalten ausgesetzt werden oder irgendwelchen wie nennt man das denn, dieses ganzen Aufmerksamkeitsökonomie-Schleifen und dass du dranbleibst und nochmal klickst und scrollst und sowas, dann verbietet einfach algorithmische Timelines. Aber da trauen sie sich nicht ran. Stattdessen gehen sie jetzt wieder den 15-Jährigen auf den Sack, die jetzt nicht mehr irgendwie Facebook nutzen dürfen oder Twitter oder weiß der Geier was. Ich finde das total bescheuert.
Also wenn du algorithmische Timelines verbieten möchtest, dann kannst du auch einfach das Internet verbieten. Nö, also wieso? Ich glaube, das, ja.
Ich bin doch, es muss doch möglich sein, ein Social Network zu definieren, also zu definieren, was ein Social Network ist und wie es nicht zu funktionieren hat. So, also du kannst ja einfach, guck dir Mastodon an. Mastodon ist ein Social Network, das hat keine algorithmischen Timelines. Da spielst dir auch nicht irgendwelche Shitstorms rein. Also Mastodon ist eine vergleichsweise friedliche, ruhige Veranstaltung.
Dafür macht Mastodon aber auch keine Milliardenumsätze, die man dann vor der Steuer verstecken muss.
Ja, ne? Und also, wovon man Präsentkörbe kauft, die dann an die Politik gehen. Klar, ist mir völlig klar, aber das ist halt eine Scheinlösung. Also ich halte dieses Social-Media-Verbot wirklich für eine Scheinlösung, weil sie gar nicht das Problem wirklich adressiert. Sie einfach so, oh, unsere Kinder sehen nackte Frauen. Weg. Ja, treibt dann irgendein Rechtsextremist, treibt dann irgendwie den digitalen Mob vor sich her und zwar so lange, bis es überschwappt in die reale Welt und mal wieder jemand abgestochen wird.
Also ich finde es schwierig, weil solche Verbote halt schwierig durchzusetzen sind. Ne, du musst halt sagen, wie alt bist du denn? Und dann gibst du halt ein falsches Alter an. Also es ist ja wahrscheinlich leicht zu umgehen. Auch das, was Facebook hat Werbung dafür gemacht in dem Zeit-Podcast, den ich vorhin erwähnt habe, dass sie ja für diese Jugendschutzinitiative seien. Und das ist ja schon ein gutes Zeichen dafür, dass diese Jugendschutzinitiative für ein Arsch ist. Ich glaube, ein Hauptmechanismus, der von Social Media Angeboten abhängig macht, ist halt dieses Endorphin, Klicken, Liken, auf Likes aussein. So, und das funktioniert leider auch ohne algorithmische Timelines.
Das stimmt.
Ich weiß noch, als ich 2007 oder 2008 mit Twitter angefangen habe, da gab es noch gar keine Timeline.
Und trotzdem hat man ständig refreshed.
Da habe ich meine Tweets noch per SMS auf meinem Handy abgeschickt und meine Timeline waren halt SMS auf meinem Handy, weil es noch gar keine Website von Twitter gab. Es war halt nur ein Handy-Dings. So, SMS only. Und trotzdem hat es mich halt angefixt.
Ja.
So, und als dann die Webseite da war und noch komplett algorithmusfrei, da war ich halt irgendwie heiß drauf zu gucken, was gibt's Neues und wer hat mich geliked. Habe ich irgendwas geschrieben, was geliked worden ist?
Das habe ich zum Beispiel nie gehabt.
Du bist ja auch nicht kompetitiv. Ich bin halt kompetitiv.
Ich habe halt immer nur refreshed, weil ich Neuigkeiten haben wollte.
Menschen sind unterschiedlich und kompetitive Menschen oder Menschen, die auf Erfolg aus sind, die schauen auf sowas und das macht ganz schnell abhängig. Ne? Dann kriegst du ein Like und denkst du, so, und ich bin sehr froh, dass ich irgendwie mich dann irgendwann, also Twitter war dann ja eh irgendwann tot, aber auch Facebook bin ich halt nicht mehr. Das hat mich abhängig gemacht, dass ich da irgendwie geguckt habe, wie erfolgreich ist das, was ich da poste. Ach, krass, wie viele Leute liken meine Beiträge. Ja, ja, sicher.
Krass.
Das ist saugefährlich. Und zwar nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Aber ich glaube, Jugendliche sind da deutlich schwerer suchtgefährdet und Jugendliche haben einen besonderen Schutz verdient. Deswegen finde ich dieses Verbot gut.
Guter Punkt. Muss ich drüber nachdenken. Sehr gutes Argument. Ich habe übrigens das mit diesen Likes, ich habe das auch, aber nur bei bestimmten Personen. Und ich werde nicht sagen, bei welchen. Es ist so eine Handvoll Leute, wo ich immer, wenn ich von denen ein Like kriege, denke ich, ha!
Sag doch einfach, das ist Rita Malzberger.
Von Rita habe ich ihr Telefonnummer. Wenn ich von Rita ein Like will, dann rufe ich sie an.
Ruf an. Rita, kannst du mal bitte liken?
Nee, aber es ist tatsächlich so, das sind vielleicht, es ist wirklich drei, vier, fünf Leute sind das, wo ich jedes Mal denke, ich habe ein Like von gekriegt. Es ist ganz schön. Aber so das,
das ist aber ein gutes. Das ist nicht so süchtig wie einfach die Anzahl.
Ist ein sehr gutes.
Ich habe dann auch irgendwann bei Instagram die Anzahl der Likes ausgeschaltet. Also ich kann zumindest nicht mehr sehen, wie viele Likes die anderen alle haben. Das hilft mir, einfach um nicht so komparativ zu sein, also nicht so zu vergleichen. Ich war ja auch weg von Instagram, unter anderem, weil es mich so genervt hat. Jetzt bin ich wieder da bei Instagram, im Wesentlichen aus beruflichen Gründen, also weil ich da halt diese ganzen Sachen mitmache, da Werbung für die Firma. Also auf Instagram, wer mich wirklich kennenlernen will, braucht mir nicht mehr auf Instagram zu folgen.
Ja, mir eh nicht mehr.
Ich kann das nicht empfehlen.
Ich würde es halt bespielen wollen, weil ich habe halt viel lustige Fotos und tralala, aber ich finde das so, das ist kein angenehmes Umfeld. Meta ist kein angenehmes publizistisches Umfeld für mich.
Es gibt eine interessante Diskussion über Pixelfed übrigens, weil die Alternative zu Instagram ist ja Pixelfed, die benutze ich total gerne. Und wenn du nicht auf Likes aus bist, dann bist du da auch genau richtig, weil es gibt halt keine Likes, also wenig.
Ja, weil aber ständig fliegt irgendwie der Cookie mit meiner Daueranmeldung weg und dann muss ich mich wieder anmelden und das irgendwie hat das bisher zu wenig Spaß gemacht zu benutzen.
Wobei also, letztens habe ich so. Auf Pixelfed das gleiche Bild wie auf Instagram gepostet. Ich glaube, das war sogar das mit den Sparks. Und das hat auf Pixelfed mehr Likes bekommen als auf Instagram, obwohl ich bei Instagram irgendwie 9000 Follower habe und bei Pixelfed nur 1000 oder so.
Fand ich ganz lustig. Ah, stimmt, ich muss Pixelfed echt nochmal ein bisschen häufiger bespielen.
Ja, ja. Da gibt es einen Konflikt. Und zwar komme ich da nicht mit, oder ich habe da noch keine Haltung zu, vielleicht hast du eine. Und zwar sagt Pixelfed ja, wir sind Teil vom Fediverse. Mhm. Ne? Und im Fediverse heißt halt, du kannst anderen Leuten aus dem Fediverse folgen, egal was die eigentlich für eine App benutzen. Mhm. Das heißt, du kannst von Pixelfed aus kannst du Mastodon-Usern folgen.
Ja.
Und andersrum. So, und jetzt regen die Leute sich auf, dass man auf Pixelfed aber nur Beiträge sieht, die auch ein Bild haben. Das heißt, wenn ich deinem Mastodon-Account folge von meinem Pixelfed-Account aus, dann sehe ich dort nur die Beiträge, die du postest, wo ein Bild dabei ist und die reinen Textbeiträge eben nicht.
Das ist super.
Ja, ich finde das eigentlich auch eher ein Feature.
Absolut.
Aber es widerspricht dem Gedanken des Fediverses. Und das steht halt in den Statuten vom Fediverse, vom RFC, keine Ahnung, was steht halt drin, dass alle Clients, wenn ich jemandem folge, alles anzeigen müssen.
Ja, weißt du, das Institut für Rundfunktechnik hat damals, als sie dynamisches RDS entwickelt hatten, haben die Sender sich auch darauf geeinigt, nicht mit dem dynamischen RDS rumzuspielen, weil das schwachsinnig ist. Und jetzt guck mal auf dein Autoradio.
Ja, habe ich nicht.
Also die spielen halt wie Blöde mit dem dynamischen RDS rum, teilweise wirklich so, also die ganz schlauen Spezialexperten haben es dann so eingerichtet, dass manchmal, wenn du in einem Auto sitzt, also es springt dann immer hin und her, ne?
Das sind so Laufschrift.
So Laufschrift oder eben Schriftwechsel oder sowas und ich habe schon häufiger in Autos gesessen, wo 5 Sender hießen vom RBB. Vom RBB, vom RBB, vom RBB, vom RBB.
Super.
So. Also da würde ich jetzt ehrlich gesagt nichts drauf geben anstelle der Leute, die Pixelfed verantworten. Da würde ich auch sagen, ja, dann schreibt eure RFCs um oder was auch immer. Oder ich schicke euch einen neuen RFC, wo genau das drin definiert ist und dann machen wir das so. Weil das ist, dann brauchst du nicht Pixelfed.
Ich habe ja einen Pixelfed-Client auf meinem Handy, der heißt jetzt Impressia. Der hieß früher Vernissage. Aber der Entwickler von diesem Impressia, der hat jetzt ein eigenes Fediverse-Mitglied namens Vernissage gestartet. Weiß ich auch nicht. Die sind ja alle so ein bisschen bekloppt. So, ja. Und dieser Typ, der Pixelfed entwickelt hat, das ist wirklich ein Mann. Also es ist ein Typ, der hat die gesamte Serverinfrastruktur für Pixelfed gebaut. Und der ist anscheinend wirklich, also ich habe mal Kontakt zu ihm gehabt und habe ihn gefragt, hey, kannst du mal HDR einbauen? Und war alles total nett. Aber der macht halt einfach nur das, wo er Bock drauf hat. So, und das ist vielleicht wirklich ein Problem bei solchen Infrastrukturen, dass du halt abhängig davon bist, dass der es erfunden hat, dem gehört das dann halt. Und der kann dann auch so ein bisschen entscheiden. Und wenn du Glück hast, ist es Linus Torvalds und der ist halt auch politisch irgendwie recht geschickt. Mhm. Wenn du Pech hast, ist es halt irgendein Dan.
Ja, gut, aber dafür wird es halt auch nicht entschittified, ne? Das ist dann so der Trade-off, ne? Also du hast es halt nicht mit ich sag mal, wie nennt man das denn, mit vernünftigem Customer Relationship zu tun, sondern hast dann halt irgendjemanden da sitzen, auf dessen Goodwill du mehr oder weniger angewiesen bist. Aber erstens bist du das bei Meta auch und zweitens wird wahrscheinlich jemand, der so ein Pixelfed-Client baut, nicht hingehen und seine User an, weiß ich nicht, Mark Zuckerberg verkaufen irgendwann, oder?
Ja.
Also irgendein Tod muss man sterben, heißt es ja immer. Ne? Und das, was man da so auf Instagram hat oder überhaupt in diesen ganzen, also bei den ganzen großen Plattformen hat, das ist ja auch nur Scheinkomfort.
Lustig, das ist ja überhaupt nicht, das ist ja
kein komfortables User-Interface oder keine komfortable Bedienung oder sowas, sondern du hast dich einfach nur dran gewöhnt über die Jahre, weil die immer mehr Features irgendwie da dran geknuppert haben. Aber wenn du so ein Ding von Grund auf neu entwickeln würdest, würdest du ja auch sagen, ey, Entschuldigung, aber diese ganzen Schwachsinnsfunktionen, die ihr da reingebaut habt, das braucht man doch alles gar nicht, das will man ja alles gar nicht.
Ich war jetzt gerade abgelenkt, weil ich auf Pixelfed war, um zu gucken, was da eigentlich noch war und dann habe ich gesehen, dass ich am 15. September einen Post gemacht habe von meiner Dartscheibe und das fand ich jetzt so lustig, dass ich da drauf geklickt habe und dann war da ein Kommentar, den ich noch nicht gesehen habe. Also, wenn man nicht regelmäßig auf diese Social-Media-Seiten guckt oder irgendwie irgendwas verpasst, dann verpasst man eben Kommentare, auf die man eigentlich hätte reagieren wollen. Ich glaube, Social-Media ohne intensive Benutzung ist halt einfach echt schwierig. Also wenn du beitragender sein möchtest, also wenn du nur Konsument bist und einfach nur guckst und liest und likest, dann bist du ja kein Produzent, dann ist eigentlich völlig egal, wie häufig du hingehst. Es sei denn, es ist dir total wichtig, alles zu lesen. Ich kenne Menschen, denen ist es wichtig, alles von allen, denen ich auf Instagram folge, zu lesen und jede Story zu sehen.
Kannst du nicht die App so einstellen, dass sie dich benachrichtigt, wenn ein neuer Kommentar da ist?
Also ja, wahrscheinlich habe ich wohl falsch gemacht. Also
man muss ja nicht im Regelmaß hin. Das ist ja auch. Das muss man ja nicht.
Zumindest ist der Post total lustig, weil die Dartscheibe ist eine Platte, eine LP von Wolfpack, die Dart heißt. Und da steht ganz groß Dart drauf und die Scheibe hängt an der Wand, wie so eine Dartscheibe.
Ich tue es in die Shownotes.
Und das ist der leise. Entschuldigung, Quantenhelix, dass ich jetzt 11 Wochen gebraucht habe, um auf deine Frage zu antworten. Dafür live in der Sendung. Ist ja auch mal was, ne? Ist ja auch mal was. Wir waren bei den Nachrichten und sind, da sind sie. Politico-Interviewer. Trump. Europa macht keine gute Arbeit. Zelensky will überarbeiteten Friedensplan überreichen.
Ja, dann macht ihr mal. Shut the fuck up, Donny. You're out of your element. Ich muss da immer an The Big Lebowski denken. Da war Donny, dieser Trottel, weißt du, der dann einen Herzinfarkt gekriegt hat.
Ja.
Und das ist jedes Mal, wenn ich irgendwas von Trump höre, denke ich, shut the fuck up, Donny. You're like a child wandering. Ja, und Zelensky will überarbeiten, Friedensplan. Kannst doch eher, ich hab irgendwie. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Hoffnung verloren, aber das ist es gar nicht, sondern ich kann. Das ist eine sehr ernste Sache, was da passiert, aber ich kann das nicht mehr wirklich ernst nehmen. Also die Art und Weise, wie die Vereinigten Staaten von Moronien sich überall einmischen jetzt gerade, das ist nicht, das führt doch zu überhaupt nichts, außer zu Leid.
Es ist alles so furchtbar. Ich habe letzten Sonntag war das, glaube ich, ZDF geguckt im Livestream, weil ich gern wissen wollte, gegen wen die deutsche Mannschaft bei der nächsten Weltmeisterschaft spielen will, soll. Da war diese Auslosung und die war halt in Washington, weil die WM halt in Amerika, in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Und ja, das ist immer mit so ein bisschen Show verbunden und so. Ich meine, wenn in der ARD die DFB-Pokalspieler ausgelost werden, ist auch ein bisschen Show drumherum, weil das Hauptelement ist halt diese Auslosung, darum geht's. So, aber nicht so in Amerika natürlich. Da gibt es dann erstmal Andrea Bocelli, der irgendwie was singt und dann gibt es irgendwie ein bisschen Show und dann gibt es noch jemanden, der was singt. Und dann kam eine Überraschung, das wussten sogar die Interviewer, also die Kommentatoren nicht. Und zwar hat sich die FIFA, die Fußball-Weltorganisation, wo alle, also der DFB, der Deutsche Fußballbund,
ich
und die ganzen.
Ich habe das schon mitbekommen mit diesem komischen Pokal.
Die FIFA, eine Sportorganisation.
Ja.
Hat sich einen neuen Preis ausgedacht, den FIFA.
Ich glaube, das haben alle mitbekommen. Was ich mich immer frage, haben alle mitbekommen, dass der Pokal so aussieht, als würden Zombie-Hände nach der Weltkugel greifen? Und was mich wirklich interessiert, vielleicht kannst du das beantworten oder zumindest ein bisschen
erhellen. Es ist so unglaublich.
Ist Infantino genauso ein korrupter Idiot wie Donald Trump? Oder ist Infantino sehr, sehr schlau und weiß ganz genau, wie er Trump spielen muss, damit er in Ruhe da seine Spiele durchziehen kann?
Beides ist korrekt. Infantino ist Chef von der FIFA, natürlich ist der korrupt.
Ja, das wissen wir ja. Also Sportfunktionäre sind ja zumindest Sportfunktionäre machen ja stets und ständig den Eindruck, korrupt zu sein.
Wir wollen aber er ist auch besonders korrupt und auch sehr unbeliebt dafür. Also das ist schon, der ist schon sehr verschrien dafür auf jeden Fall. Ja, also ich saß da und mir ist wirklich alles aus dem Ich habe nur noch auf Mastodon halt schreiben können.
Lächerlich.
Mehr ging das nicht mehr.
Das ist wirklich ein Problem. Also du hast da wirklich solche lächerlichen Schwachmaten da sitzen. Also ich meine, die komplette US-Regierung scheint ja mittlerweile den Überblick verloren zu haben. Und die machen da so lächerlich, so, wo du dich eigentlich drüber lustig machen wollen würdest, aber gleichzeitig zünden die Welt an. Ja? Ich finde das so völlig, das wirklich, da platzt mir der Kopf drüber, dass die USA jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo die Anti-Imps seit 30 Jahren sagen, dass sie USA sind.
Ja.
Du hast diese ganzen Bekloppten, Faschisten.
Nieder mit dem US-amerikanischen Imperialismus.
Und jetzt irgendwie.
Das habe ich ironisch schon vor 30 Jahren gesagt.
Jetzt ist es unglaublich, oder?
Das ist wirklich.
Und noch unglaublicher ist, dass die Europäische Union dem nichts entgegenzusetzen hat. Ganz und gar nichts entgegenzusetzen hat.
Nee, das ist eigentlich stattdessen sind wir weiterhin unterwürfig. Und,
ja, wir
und
bücken uns.
Hm? Uschi von der Leyen sagt, ja, natürlich schaffen wir die strengeren Regeln für große Firmen wieder ab.
Ja, klar. Und wir schaffen alles ab, was ihr nicht wollt.
Die Konservativen gemeinsam mit den Faschos im Europaparlament ist ja auch eine ganz besondere Story da im Moment, wie die sich da gefunden haben. Ne?
Ja, das ist, da muss ich auch immer so ein bisschen feixen, wenn ich höre, so, ja, also mit uns wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Ja, red du mal. Ja. Apropos du mal, Bundeskanzler. Merz, Trump will im kommenden Jahr nach Deutschland kommen. Das ist die Chance, dass ich mal eine Gefährderansprache kriege.
Aber, also was will der denn hier?
Oh, das Maul aufreißen, sich wichtig machen, weiß ich nicht. Vielleicht kommt er ja auch gar nicht, vielleicht stirbt er ja vorher. Oder vielleicht wird er abgewählt, oder man weiß es ja alles
nicht. Aber warum sagt Merz denn sowas? Also warum sagt denn der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, sagt,
Merz sagte bei seinem Antrittsbesuch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz, die Einladung Deutschlands stehe und Trump habe erklärt, kommen zu wollen. Einen festen Termin gäbe es aber noch nicht.
Wahnsinn.
Merz nannte einen gemeinsamen Besuch im pfälzischen Kaltstadt als einen möglichen Programmpunkt. Aus dem Ort stammen Trumps Vorfahren. Ich würde diesen Mann als unerwünschte Person in Deutschland deklarieren. Ja, aber es ist der US-Präsident. Ja, irgendwann müssen wir aber auch
Wahlkampf für die AfD und Merz wundert sich.
Genau. Und irgendwann müssen wir doch vielleicht auch mal Eier zeigen. Irgendwann müssen wir mal Courage zeigen und gegen die Bullies dieser Welt aufstehen.
Ich habe mein Leben lang versucht, den Amerikanern beizubringen, dass Football das Spiel ist, was man mit einem Fuß und einem Ball, der rund ist, spielt. Und American Football ist halt das mit dem Hand und den. Aber Soccer gibt's nicht.
Ja, American Football ist Rugby für Weicheier.
So, Football. Es geht um Football. So, und jetzt ist die FIFA-Weltmeisterschaft findet in Amerika statt. Und Trump sagt auf dieser großen Bühne Football. Ja. Und dann sagt er noch dazu, ja, einige sagen ja Soccer, aber eigentlich ist es ja Football. Und alle jubeln. Und jetzt heißt Soccer in den USA Football, na, per Dekret.
Quatsch, echt?
Und ich werde jetzt immer Soccer sagen.
Einfach das sind auch so Sachen, wo ich wirklich denke, das ist auch so würdelos. Also das ist wirklich dem Amt. Also das ist so. Also Trump, überhaupt alles, was da gerade passiert, das ist so unstaatsmännisch. Das ist so
explizit korrupt. Ich kaufe mir einfach den Friedensnobelpreis nicht bekomme, dann kaufe ich mir den von der FIFA.
Das wissen wir ja, dass der korrupt ist. Und die ganze US-Regierung, dass das im Grunde alles Trickbetrug ist, was da passiert. Das kriegen wir ja alles mit. Aber ich finde diese Art, wie diese US-Regierung sich zeigt, wie die auftreten, was die reden, wie die aussehen, wie die gucken, wie die ihre Räume einrichten und sowas. Das ist alles so ganz, ganz erbärmlich. Und es gab vor ein paar Wochen oder Monaten gab es im Guardian einen sehr schönen Artikel. Der war, warte mal, wie war das? Mir war ja völlig klar, dass geheime Mächte die Welt regieren oder so ähnlich. Aber ich hätte nie gedacht, dass das derartige Loser sind. Irgendwie so ähnlich war die Überschrift. Muss ich mal raussuchen, wenn ich es nicht vergesse. Aber das ist eigentlich, was mich daran so fertig macht. Das ist eigentlich was, was man nicht ernst nehmen sollte.
Aber
was wir aber tun, weil wir Angst vor denen haben. Ja, mein Gott, hört mal auf, euch einzuscheißen. Ja, aber die Wirtschaft, ja, aber die Arbeitsplätze, ja. Willst du lieber versklavt werden? Dann hast du auch einen Arbeitsplatz, mein Freund. Ich bin wirklich. Ich schaffe es nicht mehr zu verstehen, warum wir insbesondere mit den USA so umgehen, wie wir umgehen. Alles, was sie machen, scheint ja richtig zu sein. Wir üben Kritik. Die deutsche Presse übernimmt fast wörtlich, was diese Leute faseln. Ja, jetzt dieses, ich meine, die haben diese Woche ihre neue Sicherheitsdoktrin rausgegeben. Und die Europäische Union macht nichts. Sag mal, ja, das ist also einige Sachen da drin, damit bin ich aber überhaupt nicht einverstanden. Was ist denn das? Digga, wenn du dich bei uns in den Wahlkampf einmischst, dann fliegen Meta und alle anderen hier raus. Wir haben RT verboten, als die Russen die Ukraine angefangen haben zu überfallen 2022. Warum können wir da nicht Twitter verbieten? Warum können wir da nicht Facebook verbieten? Was für Schwächlinge sind wir denn eigentlich? Wir haben noch nicht mal den Mumm, damit zu drohen. Und das nur, weil wir so lahmarschig sind, dass wir es nicht schaffen, uns irgendwie mal von diesen Autokratien zu entkoppeln. Wir wissen seit 3 Jahren, dass wir uns von Russland entkoppeln müssen. Was machen wir? Wir liefern Sachen nach Russland. Ja. Ticken wir noch sauber? Ich weiß, es ist alles nicht so einfach, wie ich mir in meinem naiven Hirn vorstelle. Ja, und die Realitäten weltweit sehen natürlich auch anders aus. Und natürlich ist Europa auf die USA angewiesen. Und natürlich kann man da jetzt nicht einfach einen sauberen Schnitt machen und die USA sein lassen, sollen sie auch machen, was sie wollen. Aber dass ich noch nicht mal Bemühungen erkennen kann seitens der Europäischen Union, sowas wie Friendshoring voranzutreiben. Friendshoring meint nur noch Beziehungen, also Handelsbeziehungen, politische Beziehungen und sowas oder intensivere politische Beziehungen mit Freunden einzugehen. Könnte man ja wenigstens mal mit anfangen, aber ich sehe das nicht. Stattdessen sehe ich ein Europaparlament, in dem ja die extreme Rechte den Ton angibt, weil die gemäßigte Rechte sich von der extremen Rechten irgendwie, ja, weiß ich nicht, dulden lässt oder noch mehr, kann ich nicht beurteilen, aber sonst nichts.
Ich find's wahnsinnig schwierig. Wir haben so eine enge Abhängigkeit.
Ja.
Ich meine, ich benutze jetzt gerade einen Computer von einer amerikanischen Firma.
Ja, Software, weiß ich drauf. Alles. Aber den hast du auch schon gekauft, ne?
Also, ja, klar. So, den können sie mir nicht mehr wegnehmen. Aber wenn die wollen, können sie halt machen, dass der nicht mehr geht.
Ja gut, dann musst du dir halt einen Computer kaufen oder ein Betriebssystem da drauf spielen, bei dem sie nicht machen können, dass der nicht mehr. Das ist ja alles so, möglich.
Das geht alles, aber schau mal, wie schwer es dir fällt, Mastodon zu benutzen oder Home Assistant zu benutzen. Und schon weißt du, dass halt diese Benutzerfreundlichkeit, die wissen halt einfach, wie sie uns dazu bekommen, ihre Geräte zu benutzen. Ja, das liegt ja nicht daran, dass sie besonders günstig sind oder besonders toll, sondern einfach nur, wir haben nichts Besseres.
Genau, wir haben nichts Besseres und die Europäische Union ist nicht willens, was Besseres zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht, man kann ja einen Linux nehmen und könnte das zum Beispiel mit genügend Manpower, also mit genügend Personal und genügend Geld, könnte man sicherlich dafür sorgen, dass Linux für den stinknormalen User genauso daherkommt und genauso einfach zu bedienen ist wie ein Windows oder was jetzt nicht einfach zu bedienen ist oder ein macOS. Also möglich wäre das, aber es kümmert sich niemand. Das ist, was mich so irritiert. Es redet niemand drüber. Weißt du, ab und zu darf dann mal irgendwie so Norbert Röttgen, der im politischen Betrieb sowieso nichts mehr zu sagen hat, der darf dann mal sagen, dass das so nicht mehr geht und dass die Amerikaner nicht mehr unsere Freunde sind und dass wir da mal irgendwie langsam in die Gänge kommen müssten. Aber so richtig ernsthaft, dass die EU-Kommission mal sagt, so, wir gründen jetzt ein Institut für, wie heißt das denn hier, digitale Souveränität. Da labern sie alle immer drüber, aber haben nicht die leiseste Idee, wie sie da hinkommen wollen. Das macht mich...
Mit der für mich extra Komplexität, dass ich halt für einen amerikanischen Großkonzern arbeite und dann auch regelmäßig darüber fliege. Und das fällt alles so schwer.
Ja, glaube ich. Also ich bin wirklich froh, dass ich mit ich sag mal, den Firmen, die ich verachte, nichts zu tun habe mehr. Ja. Schnell nach Russland, Tobi.
Warte, ich muss schon wieder das Fenster suchen, weil ich schon wieder so viele andere Sachen offen hatte, um zu gucken.
Surfst du immer so rum, während ich surfe immer rum, weil du oder was?
Nein, tatsächlich ist es so, dass in 10 Minuten die nächste Episode vom Einschlafen-Podcast erscheint. Ich muss noch 2 Knöpfe klicken, aber davon lasse ich mich jetzt nicht ablenken, sondern lese Russland. Militärtransportflugzeug abgestürzt, Crew ums Leben gekommen.
Mhm. Warum ist das? Ich guck mal rein, warum ist denn das eine Meldung?
Vielleicht, weil man noch nicht weiß, ob es die Ukrainer waren.
Ah, die letzte ihres Typs. Bei der Transportmaschine vom Typ AN-22 aus den 1960er Jahren soll es sich um die letzte dieses Typs gehandelt haben.
Krass, und ich beschwere mich, wenn ich in einer 15 Jahre alten Boeing fliegen muss.
Du Armer. Handel. Oxfam. EU-Pläne zur Lockerung von Lieferkettengesetz sind Schlag ins Gesicht für Menschenrechte. Merz begrüßt Einigung.
Ja. Ist doch schön, dass man sich einigt. Also ich finde Einigung immer
begrüßenswert. Einigung ist toll.
Tag wir machen das ja auch Einigung. Für die Kinder alles.
Genau.
Besuch in Guangzhou. Guangzhou? In einer chinesischen Stadt. Wadefuhl müssen bei Innovationen aufschließen.
Hast du mitgekriegt, dass Wadefuhl gesagt hat, in allen deutschen Botschaften sollten jetzt Porträts von ihm an der Wand hängen?
Was?
Ja. So, das ist so das Niveau, auf dem diese Leute unterwegs sind.
Was?
Ja, weil das ist wichtig. Das ist halt zur Integration und weiß der Geier, was der sich da ausgedacht hat. Aber das ist so, weißt du, Symbole. Das ist alles, was diese Leute noch interessiert. Ich kann das nicht mehr. Ich möchte bitte seriöse, ernstzunehmende Politikerinnen und Politiker haben.
Und wenn man jetzt das letzte halbe Jahr Revue passieren lässt und dann überlegt, wir hätten auch Habeck haben können.
Ja, das ist ein Wahnsinn, ne?
Nur in Arsch beißen. Ich meine, klar, es war logisch, dass Habeck nicht Kanzler wird. Er hatte keine Chance. Aber allein die theoretische Chance gehabt zu haben und die einfach verstreichen zu lassen, wie dumm ist Deutschland, ey.
Alleine die wie nenne ich das denn? Also das alles, was ich da im Kabinett sehe, alles, was ich so sehe von der Bundesregierung, das ist alles so fürchterlich kleinkariert. Und ich fand Habeck halt nicht kleinkariert. Und Habeck hat vor allen Dingen auch, das mag sein, dass er teilweise bestimmt total miese Ideen hatte oder sowas, aber der hat wenigstens noch eine Idee davon gehabt, wie es in 10 Jahren hier zugehen könnte.
Aber er hat zwei dumme Ideen gehabt.
Bitte?
Er hat zwei dumme Ideen gehabt. Die erste dumme Idee, wo ich ihm tatsächlich sogar einen Brief geschrieben habe, wow, also auf Papier, war, pass auf, das mit dem CO2, mit dem Klimageld ist eine Katastrophe, dass ihr das nicht macht.
Ja. Ne?
Weil das war eins der Versprechen und das war eine Sache, da hätten die Leute in der Tasche gespürt, dass Klimaschutz gut ist. Ne? Und das hätte dann, wenn dann so ein Heizungsknaller gekommen wäre oder irgendwelche anderen Angriffe, die Leute hätten sich gedacht, naja, aber immerhin haben wir das Klimageld in der Tasche. So, ich glaube, das hätte wirklich was verändert und diese soziale Komponente von dem, was passieren muss, irgendwie besser kommuniziert. So, das habe ich nicht verstanden, warum sie das nicht hingekriegt haben, warum er das nicht thematisiert hat. Weil natürlich gehört da auch ein Lindner dazu, der das Finanzministerium nicht dazu bringen konnte, Geld an Bürger auszuzahlen. Mhm. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass Habeck dann lieber das Geld in
Projekte. Naja,
also wir mussten natürlich irgendwie Gasspeicher auffüllen. Ne? Wir hatten große Herausforderungen zu der Zeit, als das eigentlich hätte passieren müssen, weil Russland eben die Ukraine angefallen hat und sonst viel was. Trotzdem machte er den Eindruck, dass ihm dieses Klimageld nicht mehr so, offensichtlich war es ihm nicht mehr so wichtig. Mhm. So, ne? Weil er hat einfach andere Projekte für wichtiger empfunden. Die waren sicherlich auch nicht unwichtig. Ne? Aber dann ging es halt eher, dann hat er irgendwie einen Industriestrompreis vorgeschlagen, weil die Strompreise so steigen und weiß nicht, wahrscheinlich Klimageld dafür irgendwie noch oder für die Transformation damit die, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie wollte er argumentieren, dass dieses Geld, was über die CO2-Steuer reinkommt, dann doch eher erstmal für Projekte, die dann eben auch der Wirtschaft helfen und so weiter und so fort. Mhm. So, und das ist, halte ich für einen großen Fehler. Also das war wirklich, glaube ich, eine verpasste Chance, grüne Politik als sozial zu kommunizieren und auch zu gestalten. Und das hat auch sehr viel gekostet. Und dann natürlich sein Bücken vor der CDU. Ne? Also ja, das klar. War vor der Wahl jetzt wirklich einfach der größte Fehler, den er machen konnte. Ja.
Ich glaube sogar, dass
weil er zu staatsmännisch war. Er war schon vor der Wahl zu staatsmännisch. Ja.
Und ich glaube, wenn das mit dem Klimageld funktioniert hätte, dann wäre auch komplett Ostdeutschland hasst ja die Grünen in einem Maße, dass wirklich, also wenn ich über einen einzelnen Menschen reden würde, würde ich sagen, du bist therapiepflichtig, du kommst jetzt erstmal in eine Psychiatrie, mein Freund.
Ja, nee, das ist ja wirklich sowas.
Also ich verachte die CDU ja auch. Also ich verachte die CDU ja auch. Aber ein solches Maß an Hass, wie den Grünen entgegengebracht worden ist. Und ich glaube, also das ist wirklich, das ist krank. Das finde ich wirklich krank.
Das ist ja nicht nur das Osten, das ist ja deutschlandweit. Also auch in ganz
Bayern. So schlimm wie im Osten habe ich das nicht erlebt bisher.
Also das in Bayern gibt es viele Regionen, wo du dich als Grüner nicht outen darfst.
Ja, stimmt.
Gleich ans Kreuz genagelt.
Aber da glaube ich, wenn das mit dem Klimageld funktioniert hätte, dass die Leute tatsächlich auf einmal ein Hunderter mehr in der Tasche gehabt hätten oder sowas, dann wäre diese Hasskampagne auch gar nicht so gut gelaufen. Und ich glaube, dann hätten die Grünen auch tatsächlich noch eine Chance gehabt, als demokratische Partei wahrgenommen zu werden. Das ist ja noch der Witz obendrauf. Die Leute glauben ja, die Grünen wären undemokratisch und rennen dann den Nazis hinterher. Das müssen Sie sich auch mal vorstellen. Also da gehört schon wirklich ein hohes Maß an Doofheit dazu. Ja. Zusagen aus Aufnahmeprogramm. Rund 250 Organisationen fordern rasche Aufnahme von Afghanen. Ja, eigentlich fordert das auch der Anstand von einem, aber
Und die Gesetzeslage?
Halt, wir werden halt von Alexandra Dobrindt an dieser Stelle betreut. Alexandra Dobrindt, ja. Genau, Alexandra Dobrindt.
Machtwechsel. Andrej Babiš ist neuer Ministerpräsident der Tschechischen Republik. Es war alkoholfreies Guinness, was ich getrunken habe. Tschechischen Republik.
Tschechische Schlüpfer spricht sich schwer.
Ja, ist das gut?
Nee, das ist überhaupt nicht gut, weil das ist ein Rechtsruck. Das ist halt ein Rechtsruck in Tschechien, beziehungsweise ein korrupter Rechtsruck in Tschechien. Ich glaube, Babiš ist auch einer von den tendenziell Korrupten. Aber will ich mich jetzt nicht festlegen.
Autofahrerpartei.
Auch schön, ne?
Er ist in der ANO, was auch immer das für eine Partei ist. Er ging eine Koalition mit der rechtsgerichteten Autofahrerpartei und der rechtsextremen SPD ein.
Super, ne?
Die rechtsextreme
SPD. Ja, gut. Arbeitet dran. Also, das wollen wir jetzt mal nicht. Also, ne?
Also, das musst du jetzt wieder rauspiepsen.
Wieso?
Nicht?
Dürfen wir uns jetzt noch nicht mal mehr über Parteien lustig machen?
Du hast ja gerade einen Namen genannt.
Oh, ich habe einen Namen genannt. Ja, aber ich habe ich irgendwie eine erbschneidende, ja, im Zweifelsfall habe ich das. Dann mache ich mal. Das ist
eine Unterstellung.
Schnittmarke. Schnittmarke. Sicher ist sicher. Ne?
Lass mal den Kontext drin, damit die
genau,
Leute was
weil
zu
die verklagen
haben.
Einen die ja auch stets und ständig. Hast du es mitgerichtet, wie das Merz auch gezielt, also der hat irgendwie eine Firma beauftragt, gezielt nach Beleidigungen im Netz zu suchen, also die ihn treffen und diese Leute dann anzuzeigen? Eine Firma dafür beauftragt.
Weicheier. Oh Mann.
Echt, ey, was für. Nee, das darf ich jetzt nicht sagen, sonst geht die Firma vorbei. Südostasien. Mindestens 150.000 Menschen fliehen vor aufgeflammtem Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha. Das ist übrigens einer der Kriege, den Donald von Moronien beendet haben will.
Bevor er angefangen hat, ne?
Genau, bevor. Naja, der ist ja schon 30 Jahre alt oder irgendwie.
Er hat ja viele Kriege beendet, bevor sie überhaupt losgingen.
Ach so.
Ja, ganz viel. Hat er bei der FIFA gesagt.
Der hat das echt gesagt. Der hat gesagt, bevor die angefangen haben, hätte er sie
beendet. Er hat so viele Kriege schon beendet, einige bevor sie überhaupt losgegangen sind.
Das darf doch nicht wahr sein.
Kriegeveränderer Trump.
Irgendwer schrieb heute, wer in der US-Regierung gibt denn da wirklich den Ton an? Weil Trump kann es ja offensichtlich nicht sein. Fand ich irgendwie ganz interessant. Also auch so, der schläft halt in Sitzungen ein, der brabbelt nur noch wirres Zeug. Wer ist denn eigentlich wirklich die US-Regierung gerade? Wer sagt da, wo es lang geht?
Ich nehme mal an J.D. Vance, weil der ist ja auch von Peter Thiel da reingekauft worden. Und der
wird als Nachfolger gehandelt. Ja.
Oslo, Pressekonferenz mit Friedens... FIFA-Friedenspreisträger.
Trump, genau.
War doch heute im Postillon, dass die FIFA jetzt auch den Physikpreis rausbringt und den Literaturpreis.
Genau. Ja,
ich dachte eher FIFA Academy Award für die beste Schwalbe oder so.
Nee, im Postillon war aus Rache, Nobelkomitee richtet Fußballweltmeisterschaft aus.
Das war auch, ja. Sehr gut. In Oslo Pressekonferenz mit Friedensnobelpreisträgerin Machado abgesagt, persönliche Teilnahme an Verleihung offen.
Mhm. Venezuela war das, wo sie herkam, oder? Die haben doch gesagt, Venezuela, die haben doch gesagt, wenn die ausreist, kommt sie nie wieder rein. Weil sie halt nicht verknusen können, das ist eigentlich auch das Tragische. Die ganzen Gehässigen, nenne ich sie mal, die wissen ganz genau, dass sie gehässig sind. Die wissen ganz genau, dass sie Falsches tun. Aber wehe, man spricht sie drauf an. In der Nacht im Norden und Westen stark bewölkt und stellenweise Regen, sonst bewölkt, im Süden klar, gebietsweise Nebel. Tiefsttemperaturen in der Nordhälfte zwischen 12 und 7 Grad, im Süden bis minus 2 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, vom Südwesten her bis in den Nordosten zeitweise Regen, im Norden meist viele Wolken, aber kaum Regen, im Süden oft heiter. Für jeden was dabei. Höchstwerte 5 bis 15 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Dr. Tobias Bayer.
Am Donnerstag oft stark bewölkt, aber meist trocken und nur örtlich Nieselregen. Im Osten stellenweise Auflockerungen, sonnig nur an den Alpen 6 bis 13 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Nee, danke.
Wer redet, ist nicht tot.